Unklassisch. Der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unklassisch, der Hauptreihe mit den wechselnden Folgen. Wir sind bei einem Thema angekommen, das oft nachgefragt wird, mit am meisten nachgefragt wird. Es ist noch nicht ganz das, das am allermeisten nachgefragt wird. Das ist nämlich das Thema Konjunktiv. Und wir können schon verraten, dass diese Folge kommt, aber noch nicht heute. Wir müssen vorher noch über was anderes sprechen. Wir, das ist diesmal natürlich auch Jana.
Ja, hallo.
Und wir werden heute das Thema Tempus besprechen. Und um das sinnvoll besprechen zu können, müssen wir auch über etwas sprechen, das Aspekt heißt. Und was das alles genau ist, werden wir natürlich erklären. Aber vorangestellt ist eben, heute kommt das alles erstmal nur im Indikativ und nicht im Konjunktiv. Das kommt dann in einem nächsten Schritt.
Genau. Und das machen wir jetzt eigentlich wie immer, wenn wir Grammatikfolgen machen, was wir ja über die letzten Jahre verteilt immer mal wieder gemacht haben. Das heißt, wir erzählen euch das so, wie wir das für sinnvoll erachten. Das ist nicht unbedingt ganz das, was wir gelernt haben, wie so oft. Und wie immer gibt's natürlich auch alles nochmal zum Nachlesen auf unserer Homepage, weil dieses Audioformat für Grammatikerklärungen so bedingt sinnvoll ist eigentlich, aber ja. Wir reden drüber und dann könnt ihr alles nochmal nachlesen. Link ist natürlich in den Shownotes.
Die traditionelle Frage zu diesem Zeitpunkt ist natürlich immer, wie wir eigentlich zu dem Thema stehen, das wir besprechen. Das heißt natürlich heute, dass wir die Frage stellen, wie wir so zu Tempus stehen. Und das ist eine interessante Frage. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Wie immer. Ich glaube, das sage ich auch immer, wenn wir zu diesem Thema kommen. Und ich glaube schon, dass das das große Faszinosum irgendwie ist, wenn man Latein an der Uni lernt. Also ich habe noch relativ wenig über Funktion von Perfekt etc. und all das, was wir dann zum Thema Aspekt noch sagen werden, gelernt. Hauptsächlich habe ich gelernt, wo jetzt welches Tempus stehen muss, aber es ist halt ein Thema, mit dem man sich oft und intensiv beschäftigen muss und insofern kommt man dem sowieso nicht aus. Interessant wird es halt dann, wenn man anfängt, sich das ein bisschen systematischer zu erschließen. Und das habe ich dann ehrlicherweise, glaube ich, erst gemacht, als ich angefangen habe, selbst zu unterrichten. Da war dann die Basis, auf der ich das für mich ein bisschen eingeordnet habe, eigentlich hauptsächlich Griechisch. Ich glaube, es ist immer noch so, dass ich nicht zu 100% verstanden habe, wie und was, warum, wie funktioniert. Aber es hat sich ein ganz gutes Gefühl dafür eingestellt und das kompensiert dann das fehlende Verständnis. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, es ist zumindest mindestens 50% bei mir immer noch ein Gefühlsding, warum und wo jetzt welches Tempus stehen muss. Außer bei den Fällen, die sehr klar sind oder wo es in den allermeisten Fällen nur eine Option gibt oder und dann halt nur so ein paar ganz abweichlerische, seltene Fälle, wo man andere Tempora setzen kann. Genau, Postquam und Konsorten zum Beispiel. Aber ja, das ist so mein Ding damit. Und bei dir?
Ja, ich hatte tatsächlich sehr viel mit Tempus zu tun in meinem Studium. Wenig überraschend, ja. Nein, meine Lieblingswortart sind Verben. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn man anfängt, Lieblingswortarten zu haben. Habe ich irgendwo schon mal erzählt. Ich weiß nicht mehr genau wo. Anyways, also ich habe ja Slavistik auch studiert im Bachelor. Und da ist Tempus und vor allem Aspekt ist da ein Riesenthema. Und ich habe auch einen Kurs in der Anglistik belegt, zu Aspekt auch. Und fand es dann auch für Latein ziemlich relevant. Und auch als ich glaube, das ging los, als ich noch im Bachelor war, hatten wir ein Projekt an der HU, wo wir die französische Grammatik von Christian Turatier, das ist eine französische Lateingrammatik, übersetzt haben ins Deutsche. Da habe ich dran mitgearbeitet. Und den Teil zu Tempus, Aspekt und Modus fand ich da am spannendsten und am relevantesten. Und da sind bei mir sehr viele Lichter angegangen, als ich das gelesen habe damals. Und wie ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, habe ich ja mein Spezialgebiet auf den spätantiken Grammatikern. Und ich habe tatsächlich meine Masterarbeit über Tempus in spätantiken Grammatiken geschrieben. Und die Dissertation ja dann über Modus so. Also man kann schon sagen, das ist so ein bisschen mein Ding, würde ich mal behaupten. Genau. Und einen Punkt muss ich noch bringen. Meine Masterarbeit hat natürlich eröffnet mit diesem wunderschönen Zitat von Dr. Who, dass people assume that time is a strict progression of cause to effect. But actually, from a non-linear, non-subjective point of view, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Und ja, timey-wimey stuff ist irgendwie immer noch das Ding. Also ich meine, um ganz ehrlich zu sein, ich mache es auch nach Gefühl natürlich, ne? Aber ich denke schon auch gerne drüber nach, warum ich dieses Gefühl jetzt hatte und ob das richtig ist.
Ja, und umgekehrt auch. Also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen mein Weg zu einem Verständnis geworden davon, warum welches Tempo so wo steht. Sich nämlich zu überlegen, was es in vielen Fällen konstruierterweise heißen könnte, wenn da ein anderes Tempo stünde, ne?
Genau.
Kommen wir dann im Laufe der Beispiele, die es natürlich auch geben wird, dann auch noch ein bisschen drauf.
Na klar.
Wie immer an dieser Stelle, die Einleitung ist zu Ende. Wir hoffen und wünschen uns, dass ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt oder unterstützt auf Steady oder per PayPal, wenn euch gefällt, was wir machen und wie wir es machen. Links zu all den Dingen, vor allem den monetären Dingen in den Shownotes.
Und vielen Dank an alle, die diese Möglichkeiten bereits genutzt haben.
Genau. So, dann steigen wir natürlich ein in das große Thema mit der großen Frage, was ist Tempus? Was ist Zeit? Tempus ist natürlich das lateinische Wort für die Zeit. Und das meint in einem grammatischen Kontext die Zeit, zu der die Handlung, die im Verb ausgedrückt wird, stattfindet, die Verbalhandlung stattfindet. Und traditionell ist der Bezugspunkt für diese Zeit die Sicht des Sprechers bzw. der Sprecherin.
Ja, nächste Frage, wie viele davon, also wie viele Tempora hat denn das Lateinische? Da würden die Grammatiken heute ziemlich übereinstimmend sagen, das sind 6 Tempora, wie im Deutschen übrigens auch.
Mhm.
Überraschung, komischer Zufall. Das ist zuerst mal das Präsens. Das ist die Gegenwart, also das, was passiert zu dem Zeitpunkt, zu dem der Satz gesprochen wird, wäre die Standardansicht. Also wir nehmen gerade diesen Podcast auf, das passiert gerade, während ich rede. Und wenn wir jetzt mal ein lateinisches Verb hernehmen als Beispiel, nehmen wir mal laudare, das heißt loben, und die erste Person Präsens Indikativ ist laudo.
Mhm.
Und das übersetzen wir jetzt nicht. Es kann ich lobe heißen, es muss es aber nicht. Ich habe das in der Schule und meine ich auch im frühen Studium, musste ich immer so Einzelformen übersetzen. So, ne? Laudo, ich lobe. Laudas, du lobst. Und ich finde das nicht gut. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, das fördert Missverständnisse, wenn man das so, wenn man suggeriert, dass diese Tempora im Deutschen, wenn die gleich heißen, dass die bedeutungsäquivalent sind.
Ja, genau. Also wir werden ja auch noch dazu kommen, dass diese traditionelle Sicht auf das Präsens, dass es etwas Gegenwärtiges ausdrückt, dass das natürlich jetzt nicht die einzige Möglichkeit ist, das zu verstehen. Genau. Und ein ähnliches Thema werden wir aufgreifen bei den, was eben traditionell als Vergangenheitstempora gilt. Derer gibt's in der Vorstellung der meisten 3. Zum einen gibt's da das Imperfekt, und das wird unterrichtet als das Vergangenheitstempus, das etwas Duratives ausdrückt, etwas Andauerndes, also dafür da ist, Handlungen zu beschreiben, die einen längeren Zeitraum andauern. Das wäre jetzt von dem Verb, das wir schon verwendet haben, laudare wäre das laudabam, also erste Person Singular wäre laudabam. Und dann wird meistens im Kontrast dazu das Perfekt unterrichtet, also die sind auch in der Benennung kontrastiv, Imperfekt, das nicht abgeschlossene und perfekt das abgeschlossene. So wird es dann eben auch gelernt, also als etwas Abgeschlossenes und dann auch Punktuelles, auch eine sehr schwierige Kategorie.
Mhm.
Die Form von laudare, die dazu gehört, wäre jedenfalls laudavi, also eben in der ersten Person Singular natürlich. Und diese beiden Tempora sind in der Regel die, die im Wechselspiel die meisten Schwierigkeiten bereiten, also im Indikativ, weil sie vor allem im Bereich des Perfekts, also das, was im Deutschen Perfekt heißt und das, was im Lateinischen Perfekt heißt, sind die nicht deckungsgleich, werden nicht gleich verwendet. Kommen wir dann noch im Detail dazu.
Aber zum Beispiel sowas wie, also ja, laudavi ist das Lateinische und man kann jetzt ein deutsches Perfekt bilden und sagen, ich habe gelobt, Aber es würde sehr selten vorkommen, dass man Laudavi tatsächlich als ich habe gelobt übersetzen würde. Es kann mal vorkommen, aber würde man wahrscheinlich in der Regel eher nicht tun. Das ist wieder das, was ich meinte mit dem, das zu suggerieren, dass das bedeutet, halte ich für nicht so sinnvoll. Und dieses Durativ versus Punktuell, das habe ich auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle so gelernt. Und das ist jetzt nicht falsch, aber es ist nicht hilfreich, finde ich.
Ja, genau. Und das ist eben dann auch mit dem Blick darauf so, was heißt das jetzt, eine lang andauernde Handlung? Heißt das, eine lang andauernde Handlung muss immer im Imperfekt stehen? Sowas wie Leben oder so? Antwort ist natürlich nein, aber lässt sich eben mit diesen Kategorien nicht so gut erklären. Warum eigentlich?
Ja, genau. Kommen wir noch zu.
Dann gibt's natürlich noch die möglicherweise unproblematischste Vergangenheitsform, das Plusquamperfekt, also Plusquamperfekt, also mehr als abgeschlossen. Das heißt, das, was noch vor einem definierten Punkt in der Vergangenheit passiert ist.
Mhm.
Da wäre die Form laudaveram, also mit dem V vom Perfektstamm und dann eben eram. Und das ist relativ in seiner Verwendung relativ analog zum Deutschen. Also nachdem ich das getan hatte, tat ich XY.
Mhm. Genau, das macht tatsächlich relativ wenig Probleme. Gibt aber auch Ausnahmen, wo dann im Lateinischen kein Plusquamperfekt steht. Zum Beispiel bei Postquam. Genau, das ist die Vergangenheit. Und dann gibt es noch Zukunft. Da gibt es zwei Tempora. Das ist einmal das Futur 1 für Dinge, die noch passieren werden. Und da ist dann auch bei Stilübungen meistens das Problem, dass das Lateinische das Futur 1 sehr viel häufiger verwendet als das Deutsche.
Hm.
Also, wenn ich jetzt mal über meine Pläne für morgen rede, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich gehe morgen ins Kino.
Hm.
Dann habe ich einen Präsens verwendet im Deutschen, ich gehe. Und im Lateinischen würde da in der Regel ein Futur stehen, weil das erst noch passiert. Muss nicht, aber würde in der Regel. Die Form von laudare wäre laudabo.
Mhm.
Und dann gibt es noch das Futur 2. Das ist etwas, was vor einer anderen Handlung in der Zukunft passiert. Also ähnlich wie das Plusquamperfekt für die Vergangenheit, nur in der Zukunft. Also auch bezogen auf eine andere Handlung in dieser Zeitebene.
Mhm.
Das wird auch vom Perfektstamm gebildet. Laudavero wäre die erste Person.
Mhm.
Und das, also ich meine, das ist super selten. Auch im Lateinischen kommt es jetzt nicht total oft vor. Aber das macht auch Probleme in den Stilübungen, weil das, also im Deutschen gibt es zwar theoretisch auch, ich kann schon sagen, bis morgen werde ich das Buch gelesen haben. Das ist dann sogar exakt die gleiche Funktion, die es im Lateinischen auch hat.
Mm.
Aber das würde man im Deutschen ja fast nie sagen. Ich würde sagen, ich habe das bis morgen gelesen oder ich lese das bis morgen.
Ja.
Und deswegen ist es dann in der Regel, also auch in meiner Lehrerfahrung, relativ schwer, dran zu denken, dass man das verwenden muss.
Ja, genau. Also das ist dann eben das, was im Lateinischen, also was man gerne als Parallelfutur bezeichnet, ne? Also wenn im Hauptsatz eine Futurform steht, dann muss im Nebensatz auch eine Futurform stehen.
Hm. Das habe ich übrigens noch nie gehört, bis du mir das mal erzählt hast, diesen Begriff. Tauchte meine Schulzeit nie auf.
Vielleicht ist das auch was Österreichisches, ich weiß es nicht. Das kann sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding. Kann mich auch erinnern, dass ich mich ein, zweimal rechtfertigen musste in den Stilübungen, die ich unterrichtet habe, warum ich denn quasi den deutschen Text nicht ebenfalls mit einem Parallelfutur formuliert habe. Aber das ist eben genau der Punkt. Das Deutsche macht das halt nicht. Also das ist immer wieder beim Thema idiomatische Sprache. Also man kann das im Deutschen so machen, aber es klingt halt nicht gewöhnlich.
Mhm.
Und im Lateinischen ist es umgekehrt. Im Lateinischen klingt es halt gewöhnlich.
Genau. Ich habe auch, als ich Futur 2 in der Schule gelernt habe, wurde uns auch gesagt, wenn ihr ein Futur 2 im Satz habt und ihr übersetzt das vom Lateinischen ins Deutsche, dann übersetzt ihr ein Perfekt oder ein Präsens im Deutschen. Also uns wurde auch explizit gesagt, Futur 2 nicht als deutsches Futur 2 zu übersetzen.
Genau, das ist auf jeden Fall die Transformationsregel. Genau, ja. Hm.
Genau, das sind also die 6 Tempora. Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Fun Fact dazu, in der spätantiken Grammatik gab es nur 5. Die haben nämlich kein Futur 2. Bei Donat und anderen spätantiken Grammatikern ist Futur 2 ein Konjunktiv Futur, wo sich modernen Lehrkräften wahrscheinlich alles aufstellt. Als ich das erst mal gelesen habe, dachte ich auch so, bitte was? Es gibt doch kein Konjunktiv Futur. Ach so, ach, das meinen die.
Mhm.
In deren Schema passt es nämlich eigentlich ganz gut rein. Mehr dazu wahrscheinlich noch mal in der Konjunktivfolge oder auch in der Folge, die wir über spätantike Grammatiker gemacht haben, zu meiner Diss.
Genau. Ja, Randnotiz, zweite Randnotiz zu diesen Themen und zum Verhältnis lateinische Tempora, deutsche Tempora, ganz essentiell, hat man oft den Eindruck, ist die Unterscheidung zwischen dem lateinischen Imperfekt und dem deutschen Präteritum.
Mhm.
Also ungeachtet dessen, dass man das sowieso nicht für sich genommen übersetzen kann, aber so etwas wie dicebam oder eben auch laudabam wäre eben die Entsprechung, ich lobte, beziehungsweise ich sagte eben bei dicebam. Und ohne jetzt diese überhaupt in Frage zu stellen, dass diese Übersetzungen so entsprechen, wird dann immer diese Verbindung hergestellt und dann aber darauf verwiesen, dass es, obwohl es vermeintlich da eine Gleichheit gibt, ist es eben so, dass im Lateinischen das ein Imperfekt ist und im Deutschen ein Präteritum, also etwas, unter Anführungszeichen, nur Vergangenes, ne? Präteritum, Präterire, vorbeigehen. Und ja, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, man outet sich als unwissend, wenn man das verwechselt, also wenn man vom Deutschen Imperfekt spricht oder wenn man von einem lateinischen Präteritum spricht.
Das habe ich auf jeden Fall erlebt in der Schule. Dass da irgendjemand im Lateinunterricht was von Präteritum gesagt hat, das war ein ganz schlimmer Fehler, das durfte man nicht machen.
Da habe ich ja von dir gelernt, dass das in der Spätantike tatsächlich so war, dass alle Vergangenheitsformen als Präteritum bezeichnet worden ist. Und dann hat man eben die Unterscheidung gehabt zwischen Präteritum Imperfektum, Präteritum Perfektum und Präteritum Plusquamperfektum.
Ja. Soll heißen, ein lateinisches Imperfekt ist eigentlich ein Präteritum auch. So, das ist eigentlich korrekt. Wenn man Donat fragt, wäre das korrekt, dann würde das Problem gar nicht verstehen. Und Donat ist der wichtigste lateinische Grammatiker überhaupt, in meiner bescheidenen Meinung. Das fand ich auf jeden Fall extrem gut, als ich das erste Mal Donat aufgeschlagen habe und das da stand. Dachte so, ah ja, das dazu. Das war einer der ersten Momente, wo ich so dachte, ja, dieses, wir haben das schon immer so gemacht, das ist halt einfach inkorrekt. Das haben wir nicht schon immer so gemacht.
Ja, und gleichzeitig, also ich habe jetzt hier kein gutes Beispiel, aber wir kommen dann nachher noch zu einem, wo ich glaube, dass man das so argumentieren kann. Ich glaube schon, dass es auch Fälle im Deutschen gibt, wo tatsächlich man zumindest in der Gegenüberstellung von Präteritum und Perfektformen zumindest so ein bisschen die Nuance reinbekommt, dass die Präteritumsform eben etwas ist, das im Verhältnis zu den Perfektformen nicht abgeschlossen ist. Es ist ein bisschen schwierig und ein bisschen konstruiert, weil es auch halt tatsächlich so ist, dass das Präteritum im Deutschen natürlich sehr auf die Schriftsprache beschränkt ist, also bei den allermeisten Verben zumindest.
Mhm.
Und das halt einfach, ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen anders eingesetzt wird und anders eingeordnet werden muss. Aber auch da, denke ich, kann man in bestimmten Fällen argumentieren, dass es auch nicht zu 100% falsch ist, zu sagen, dass das Deutsche ein Imperfekt hat. Aber ja, das ist nur mein kleiner Hot-Take an dieser Stelle.
Das musst du dann nachher nochmal genauer erklären, da bin ich nicht Germanistin genug, um das zu beurteilen.
Ja, ich ja auch nicht. Aber wenn es da draußen welche gibt, dann schreibt uns eure empörten E-Mails.
Sehr gerne. unklassisch@proton.me. Gut, jetzt haben wir also diese 6 Tempora im Lateinischen und die werden dann noch verschiedentlich zusammengruppiert.
Mhm.
Und diese Zusammengruppierung ist, also wir stellen es jetzt nochmal dar, wie wir das gelernt haben, wie es zum Beispiel auch im Rubenbauer steht, also die, denke ich, immer noch relativ gängig verwendete Studiengrammatik, so, ne?
Mhm.
Wenn es nicht mehr verwendet wird, schreibt uns auch gerne. Ja. Aber ich habe den noch auswendig gelernt, also quasi wortwörtlich auswendig gelernt. Und diese Klassifizierungen, in meiner Erfahrung sind die nicht immer unbedingt hilfreich und auch nicht immer unbedingt logisch, sagen wir es mal so. Also erstmal gibt es laut Rubenbauer 2 Bezugspunkte bei den Tempora. Der erste Bezugspunkt ist die Gegenwart der sprechenden Person. Also wenn ich was sage, ist es für mich in der Gegenwart oder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das nennen die dann absoluten Tempusgebrauch, also losgelösten Tempusgebrauch. Was ich schon mal, wenn ich das auf meine Gegenwart beziehe, warum ist es dann absolut? Nun gut.
Ja, das ist die Frage.
Das fand ich schon mal erstmal nicht sehr logisch. Und dann gibt es, was vor allem, und also von diesen absoluten, in Anführungszeichen, Tempora, gibt es dann 2 Gruppen, die vor allem wichtig sind für das leidige Thema CT, also die Zeitenfolge, soll heißen, welches Tempus verwende ich denn in meinem Nebensatz? Es richtet sich ja wesentlich danach, nicht nur, aber auch danach, welches Tempus in meinem Hauptsatz steht.
Mhm.
Und dann gibt es erstmal die Haupttempora, das ist das Präsens, die beiden Futur. Tempora und das präsentische Perfekt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und die Nebentempora sind, das habe ich immer so gelernt, als alles Vergangene. Ne? Also die anderen Perfekte und das Imperfekt und das Plusquamperfekt. Das sind die Nebentempora. Und ja, gut, CT sollten wir, glaube ich, auch noch mal eine Folge zu machen irgendwann. Das ist eigentlich
müssen
noch mal ein ganz
eigenes
Thema.
Müssen wir fast, ja, genau. Naja,
das ist eigentlich gar nicht so schlimm, CT. Aber irgendwie immer ein riesen Problem.
Nur für alle, die es gerade nicht einordnen können, CT consecutio temporum. Also das regelhafte Setzen von vor allem konjunktivischen Zeiten im Nebensatz, abhängig davon, was im Hauptsatz steht. Oder im übergeordneten Satz steht.
Im übergeordneten Satz. Ja, das ist halt immer das Problem. Aber bevor das jetzt zu kompliziert wird, lassen wir CT mal beiseite und machen weiter. Also das waren die sogenannten absoluten Tempora und dann gibt es nur relative Tempora für den Rubenbauer. Das sind Zeiten, die sich auf eine andere Handlung beziehen. Mhm. Und da sind natürlich Futur 2 und Plusquamperfekt immer bezogen, weil die abgeschlossen sind in Bezug auf ein Futur bzw. eine Vergangenheit.
Mhm.
Das ist also was ganz anderes als das Perfekt zum Beispiel.
Also ich kann das nur als entbehrliche Unterscheidung bezeichnen, ganz ehrlicherweise, weil ich, wie gesagt, also du hast es ja vorher schon angedeutet, wenn es sich auf meine Sprechgegenwart bezieht, ist es in welcher Hinsicht absolut? Also es bezieht sich auf etwas, insofern ist es nicht absolut. Ja.
Ich glaube, was da passiert ist, übrigens auch mit dieser Haupt- und Nebentempus in Unterscheidung, da wurde mal wieder versucht, was zu diagnostizieren, ein Symptom, was eigentlich Aspekt ist und aber nicht sinnvoll erschlossen wurde.
Mhm.
Das haben wir ja manchmal, ich komme gerade nicht mehr drauf, ob wir das schon mal in einer Folge hatten, aber ich meine, das hatten wir schon irgendwo mal thematisiert, dass die Regeln, die wir lernen in der Grammatik, oftmals so Hilfskonstruktionen sind, um halt verständlich zu machen in Bezug auf das Deutsche, was da passiert im Lateinischen. Das aber nicht unbedingt wirklich das ist, was im Lateinischen passiert, sondern das ist eher so ein Hilfskonstrukt, um das aus deutscher Perspektive verständlich zu machen. Und manchmal hilft das halt nicht so sehr.
So, das ist also mal die grundsätzliche Thematik zu den Tempora, welche es gibt, wie sie klassifiziert werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, der bei uns im Skript hier Problemfall perfekt lautet.
Mhm.
Denn am Perfekt, lateinischen Perfekt, entzündet sich die meisten Schwierigkeiten und daran lässt sich auch das Thema Aspekt dann eben tatsächlich am besten illustrieren. Aber zuerst einmal, wie wird's üblicherweise eingeordnet? Also ich habe ja schon vorhin gesagt, der Name verweist auf das, was man sich damit vorstellt, nämlich das Abgeschlossene und zwar eben im Gegensatz zum nicht abgeschlossenen Imperfektum. Das ist die grundsätzliche Geschichte. Und jetzt ist es so, dass das Perfekt, und da wird es dann eben schwierig und da muss man dann eben vielleicht ein anderes Modell anlegen. Dem Perfekt werden in der traditionellen Grammatik, also auch im Rubenbauer, mehrere Funktionen zugeschrieben. Und der Grund dafür, das ist dann auch das, was dort angegeben wird, ist, sprachgeschichtlich hat das lateinische Perfekt Elemente aufgenommen von zwei indoeuropäischen Tempora, die in den Vorgängersprachstufen des Lateinischen eben noch vorhanden waren und dann, wie das dann eben so heißt, zusammengefallen sind in einer Form. Und zwar ist das einerseits das indoeuropäische tatsächliche Perfekt und der indoeuropäische Aorist. Und alle, die schon mal mit Griechisch zu tun hatten, haben den Namen Aorist schon mal gehört, denn im Griechischen ist dieses Zusammenfallen nicht passiert, sondern dort haben sich diese beiden indoeuropäischen Tempora fortgesetzt. Also dort gibt es einen eigenen Aorist und ein eigenes Perfekt.
Genau. Und das ist sprachhistorisch bestimmt richtig, dass das zusammengefallen ist und sich dadurch verschiedene Dinge, die das Perfekt kann, irgendwie sprachhistorisch auch erklären. Es ist auch alles spannend. Aber wir sind ja keine DiakonsprachwissenschaftlerInnen, ne? Sondern wir gucken nicht auf die Entwicklung der Sprache wie wir an Latein rangehen, sondern wir gucken synchron drauf, also was macht das klassische Latein. Und dem klassischen Latein ist ja jetzt erstmal egal, wo das herkam, sondern wir gucken uns an, was macht das Latein, das Perfekt jetzt im Lateinischen.
Mhm.
Und da gehen wir jetzt auch nochmal durch, was da im Rubenbauer so drin steht. Das habe ich jetzt auch nochmal so rückblickend mit sehr großem Interesse gelesen, was da eigentlich nochmal genau stand, was ich damals alles lernen musste. Das erste ist dieses präsentische Perfekt, was schon oben angeklungen ist, das Resultative. Das heißt, Handlung ist in der Vergangenheit abgeschlossen und das Ergebnis besteht fort bis in die Gegenwart der sprechenden Person. So funktioniert ja auch griechisches Perfekt, ne, wenn wir bei dem indoeuropäischen Ursprung bleiben wollen. Das klassische Beispiel ist Novi, das Perfekt von Noskere. Das heißt, ich habe was kennengelernt und jetzt weiß ich es. Das heißt, Novi ist der Form nach ein Perfekt und kann aber auch übersetzt werden mit ich weiß.
Ja.
Ja. Und da muss man dann immer dazulernen, das gilt als Haupttempus. Das ist keine Vergangenheit.
Ja, weil eben der Zustand, der erreicht worden ist, setzt sich fort. Und deswegen ist es ja was Gegenwärtiges. Das ist tatsächlich im Griechischen eben der Regelfall. Also im Griechischen ist es eben so, ein Verb wie paideio, ja, ich erziehe, die passive Perfektform davon ist pepaidoimai. Und das heißt dann eben, ich habe eine Erziehung, eine gute Erziehung, eine schlechte Erziehung, eine wie auch immer.
Beides auch nicht super häufig jetzt im Griechischen, ne?
Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Also so wie das präsentische Perfekt im Lateinischen halt auch nicht so häufig ist.
So, dann gibt es das, was einem in der Regel am meisten passiert, am meisten begegnet. Das ist das historische Perfekt, das Tempus der Erzählung. Ich habe das gelernt als narratives Perfekt. Das steht, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, im Ruhmbauer tatsächlich so nicht drin. Egal. Das ist also das Standardtempus fürs Erzählen, wo eben, das ist jetzt das, was du auch schon angedeutet hast, das Deutsche das Präteritum setzen würde. Das ist auch immer das, ne, da kommt dieses Punktuelle her. Weil wenn ich erzähle, dann erzähle ich ja Ereignisse und die ereignen sich an einem Punkt und dann sind sie vorbei und deswegen perfekt punktuell, ne? Das ist immer die Herleitung. Das klassischste Beispiel dafür natürlich Weenie Weedie Wiki. Ich kam, ich sah, ich siegte. Und das muss dann ein Nebentempus sein, weil es Vergangenheit ist. Und das wäre im Griechischen, würde dann Aorist stellen.
Ja, genau. Das ist eben das ist lustig, dass du das sagst. Bin mir ja gar nicht mal sicher, ob diese Veni, Vidi, Vici, gibt es dafür eine eigene? Ja, das ist schon irgendwo in der Form überliefert, ne? Aber
ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das überhaupt irgendwo tatsächlich mal im Original steht.
Weil das ist ja das Lustige bei ganz vielen, gerade bei den Cäsar-Zitaten sind ja viele Sachen, die wir haben, dann so spätere lateinische Übersetzungen von eigentlich griechisch überlieferten Sachen. Also Stichwort Alea jacta est und auch du und so weiter, genau. Alles eigentlich griechisch, weil auch dann teilweise Zitate von griechischen Texten und so weiter. Ich meine mich eben auch zu erinnern, dass wie wir im Griechischunterricht das besprochen haben, was der Aorist eigentlich ist, dann kam eben das Beispiel Veni, Vidi, Vici und dass es im Lateinischen ein Perfekt ist und im Griechischen wäre das ein Aorist.
Ja, das ist einfach so da drin, dass das Beispiel schlechthin für historisches Perfekt ist, irgendwie in meiner Wahrnehmung auch. Man könnte jetzt natürlich auch alles, aber das ist nicht so griffig, ja? Wenn man jetzt einfach irgendeinen anderen Cäsarsatz.
Ja, natürlich. Muss man schon bei dem bleiben.
Genau. Und dann gibt es noch, und das hat sich mir nie wirklich erschlossen, warum das jetzt so großartig was anderes sein soll, das konstatierende Perfekt. Das ist keine Erzählung, ganz wichtig, sondern eine vollendete Tatsache, die aus Sicht der sprechenden Person, Zitat, schlichthin feststeht. Okay, Rumbauer. Sowas liest man auch nur noch in Lateingrammatiken, glaube ich. Und das Beispiel, das die da bringen, ist Recte Ficisti. Das hast du richtig gemacht. Okay, ja, das war jetzt keine Narrative, in der ich das angewendet habe, aber come on.
Ja, ist auch sehr kontextabhängig und inwiefern unterscheidet sich das von einem resultativen Perfekt?
Naja, das ist jetzt hier das konstatierende Perfekt, ist natürlich ein Nebentempus, weil das in der Vergangenheit passiert ist.
Ah, okay, ja, mein Fehler. Ja, stimmt.
Und jetzt auch hier wieder, also welchen Nebensatz würdest du denn da dranhängen, wo du überhaupt CT für brauchst? Also wenn wir diese CT-Folge machen, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, ob diese ganzen Regeln überhaupt und Nebentempus, die man so lernt, ob es überhaupt stimmt. So, und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal, es kann sein, dass das sogar noch in der Schule war, Verwendung von Perfekt analysieren musste, also welches von den dreien. Ich mal bestimmen musste, dass das hier ein konstatierendes Perfekt ist, auch wenn sich mir nie wirklich erschlossen hat, was da jetzt wirklich der Unterschied sein soll. Diese Aufteilung, ich meine ja, okay, gut, das Novi, ich weiß, das hat sich mir schon erschlossen und dann Erzähltempus ist halt perfekt, okay. Und dann gibt's halt diesen Hintergrund mit dem Indoeuropäischen. Okay, das habe ich schon irgendwie verstanden, aber es fand ich irgendwie immer nicht so wirklich hilfreich. Okay, jetzt haben wir genug, glaube ich, über verwirrendes Zeugs, was wir gelernt haben, gesprochen. Jetzt krempeln wir es nochmal von vorne auf in sinnvoll. Hoffentlich.
Ja, und damit sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir einen Blick werfen wollen auf die Art und Weise, wie Sprache Blicke wirft. Auf das Thema Aspekt. Jana, gib uns eine kurze Einführung. Was ist Aspekt?
Ja, ich habe in der Vorbereitung tatsächlich, ich saß eine ganze Weile vor diesem Skriptentwurf und dachte, wie erkläre ich das jetzt sinnvoll, so dass es auch verständlich ist. Okay, wir gucken mal, ob ich es hingekriegt habe. Erstmal muss ich noch mal einen Schritt zurück zu Tempus machen. Kurzes Recap. Wir haben ja schon, als wir die Formenbeispiele genannt haben, hin und wieder dazu gesagt, dass die von unterschiedlichen Stämmen des Verbes gebildet werden. Ne? Mhm. Also wir haben einmal den Präsensstamm, von dem wird das Präsens laudo gebildet, dann das Imperfekt laudabam und das Futur laudabo. Mhm. Und dann haben wir den Perfektstamm, das ist dieses V, weil laudare ein V-Perfekt hat. Und von diesem Perfektstamm wird das Perfekt laudavi gebildet, dann das Plusquamperfekt laudaveram und das Futur 2 laudavero. Mhm. Und alle, die eben diesen Perfektstamm haben, haben in der Regel und eigentlich auch schon bei Rubenbauer irgendwas Abgeschlossenes, ne? Mhm. Also das Perfekt in seiner resultativen Ausprägung und Plusquamperfekt und Futur 2 sowieso.
Genau.
Und warum ist das jetzt so? Das liegt daran, dass der Stamm des Verbes im Lateinischen Aspekt markiert. Hm. Also der Aspekt im Lateinischen in der Sprache wird ausgedrückt im Stamm des Verbes. So, und jetzt, was ist Aspekt? An und für sich, du hast es schon angedeutet, Blick, also Betrachtung. Ne? Aspekt ist von aspicere, also anschauen. Und einer meiner Lieblings-Fun-Facte, den ich jetzt hier noch einbringen muss, man denkt ja immer bei Termini in der Grammatik, dass die alle aus dem Lateinischen kommen. Und bei Aspekt, das klingt ja auch so wunderbar lateinisch, das kommt aber nicht aus der lateinischen Grammatik, sondern aus den Russisch-Grammatiken, die dann auf Französisch verfasst wurden. Und im Russischen ist es Vid und das ist halt der Blick. Mhm. Meine russische Aussprache ist nicht die beste, tut mir leid.
Aber ja, es hängt mit lateinischem Video zusammen.
Ja, genau. Indoeuropäisches, ne? Und in slawischen Sprachen, das hatte ich ja schon gesagt, ich habe Slawistik auch studiert und daher kannte ich halt Aspekt. In slawischen Sprachen ist Aspekt ein sehr prominenter Faktor und ist für Lernende extrem schwer. Mhm. Und als ich das gelernt habe in meinem Tschechischunterricht und extrem damit gestruggelt habe, was ich wann verwende, weil man da ständig drüber nachdenken muss, wurde mir auch gesagt, dass angeblich, also da habe ich jetzt keine Studie, mit der ich das belegen kann, aber das wurde mir so gesagt, wenn Leute slawische Sprachen sehr gut, vielleicht sogar fast fließend beherrschen, wenn die noch einen Fehler irgendwo machen, dann ist es immer Aspekt. Mhm. Also das ist die Fehlerquelle schlechthin, die einfach am schwersten zu verstehen ist, wenn man die Sprache lernt. Wohingegen das für Native Speakers gar kein Problem ist. Also das ist intuitiv einfach klar, was wohin gehört. Das fand ich immer extrem frustrierend, weil das Prinzip habe ich im Tschechischen schon verstanden, aber die Anwendung,
ja.
Naja.
Ja, ja, ja.
So, was betrachten wir jetzt? Wir betrachten jetzt erstmal so die ganz trockene Definition, die Frage, ob die Verbalhandlung in diesem Zeitraum, den wir betrachten, vollständig enthalten ist oder nicht. Hm. Da kommt jetzt wieder abgeschlossen ins Spiel, weil wir sagen würden, abgeschlossener, perfektiver Aspekt bedeutet, die Handlung ist komplett enthalten. Ich betrachte einen Zeitraum. Und in diesem Zeitraum ist die Handlung, die ich beschreibe, komplett drin. Das heißt, ich muss einen perfektiven Aspekt wählen. Im Lateinischen wäre das eine Form von Perfektstamm. Und im Gegensatz dazu haben wir unabgeschlossenen, imperfektiven Aspekt. So heißt es dann auch in den slawischen Sprachgrammatiken, Perfektiv versus Imperfektiv. Das ist dann das Lateinische. Der unabgeschlossene, imperfektive Aspekt heißt, die Handlung ist nicht vollständig enthalten. Hm. In dem Zeitraum, den ich betrachte, sondern war vielleicht davor noch oder ist vielleicht und oder ist vielleicht danach noch. So, das ist das, wie es in den Definitionsgrammatiken steht. Was ich immer noch schlüssiger fand, ist von meinem Bohemistik-Dozenten Robert Hammel, schöne Grüße, sollten Sie das hören, wird eine Handlungsgrenze betont. Das hatten wir, glaube ich, das ein oder andere Mal in diesem Podcast auch schon, da kommt es her. Daher habe ich das. Ist die Handlung, die ich gerade beschreibe, hat die eine Handlungsgrenze, die ich betonen möchte, wenn ich diese Handlung beschreibe? Ist es wichtig, dass diese Handlungsgrenze erreicht wurde? Wenn ja, perfektiv. Wenn nein, imperfektiv.
Hm. Also ja, so erklärt ist es irgendwie, also das Schema ist nicht so schwer. Schwer ist natürlich, es dann im Kontext anzuwenden, und schwer wird es vor allem dadurch, dass die Ausgangssprachen, von denen man kommt, oft eben nicht die gleichen Mittel verwendet, um diese Handlungsgrenzen auszudrücken. Ne? Also das Entscheidende ist, was ich irgendwann mal verstanden habe, was, glaube ich, auch ein Symptom dafür ist, wie immer bestimmte Wertungen zwischen Sprachen vorgenommen werden. Je komplexer das Verbalsystem, desto besser die Sprache. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wird einem vermittelt.
Ja, deswegen ist Griechisch die allerbeste Sprache, ist schon klar. Da könnte man nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen.
Und deswegen ist aber Latein auch besser als das Deutsche, denn, und diese Formulierung mochte ich immer irgendwie nicht, aber sie hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung, das Lateinische hat Aspekt, das Deutsche hat das nicht. So, also da kann man jetzt schon mal grundsätzlich, glaube ich, auch an der sachlichen Ebene darüber diskutieren, ob die unterschiedlichen Formen des Deutschen nicht auch zumindest teilweise Aspekt ausdrücken, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Aber ich glaube, warum es mich immer so gestört hat, ist, dass man natürlich sagen kann, es gibt quasi im Lateinischen eine Verbalkategorie, die es im Deutschen da nicht gibt oder möglicherweise in viel schwächere Ausprägung nur gibt. Und das macht es schwierig, das im Lateinischen anzuwenden. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir im Deutschen nicht gedanklich unterscheiden können zwischen Handlungen, die wir in einem bestimmten Zeitraum als vollständig betrachten oder nicht vollständig betrachten.
Ja, ja.
Wir drücken es nur anders aus. Und wir werden auch noch ein paar Beispiele dafür haben, wie man das festmachen kann.
Mm. Und manchmal, ich weiß nicht mehr, wo ich das so gelernt habe, aber irgendwo habe ich das auch mal gehört, dass Aspekt dieses punktuell und durativ ist. Also, dass es einen punktuellen Aspekt und einen durativen Aspekt gibt. Und dieses durativ versus punktuell versucht schon, das Gleiche zu diagnostizieren. Dass eben, ja, wenn ich jetzt eine längere Handlung habe und die steht im Perfekt, dann sehe ich diese Handlung halt trotzdem irgendwie punktuell im Sinne von, dass ich sie insgesamt sehe. Und deswegen steht sie halt im Perfekt oder so. Aber weil, und durativ ist halt das Imperfekt, das ist halt einfach. Das ist da halt einfach so, ne? Und was damit aber gemeint ist, ist genau der Punkt, das eine hat eine Handlungsgrenze und das andere nicht. Und dieses punktuell, das finde ich immer, also das ist jetzt nicht falsch. Und man kann schon auch sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen Zeitraum von 10 Jahren als Gesamt betrachte, dann nehme ich halt das Perfekt. Das kann man schon irgendwie auch versuchen mit diesem punktuell. Und es ist dann punktuell gemeint, weil ich es insgesamt betrachte. Das kann man schon versuchen mit punktuell und durativ irgendwie zu beschreiben. Aber ich finde das einfach nicht hilfreich, weil ich das nicht intuitiv finde.
Es ist nicht intuitiv und es ist auch, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Satz habe, wie das ja am Schluss von Biografien und so weiter oft ist, da steht dann irgendwie da, vixit triginta et septem annos oder irgend so etwas.
Hm.
Also er lebte, hat gelebt 37 Jahre oder sie oder es. Dann gibt es ja die Erklärung, ich glaube, das steht das im Rubenbauer, steht es irgendwo anders, ich weiß gerade nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall diese Formulierung gelesen, dass es dann deswegen dort steht, weil, Zitat, das ganze Leben in einem Punkt zusammengefasst wird. Und das ist aber nicht das Ding.
Naja, also vixit ist ja ein Perfekt, genau. Und wenn er lebt 37 Jahre, vixit, das, ja. Und dann dazu sagen, oh, das ist aber jetzt hier punktuell zusammengefasst, das finde ich nicht hilfreich. Nein, da ist eine Handlungsgrenze erreicht, weil er dann tot war. So.
Es wird das ganze Leben auf einmal betrachtet. That's it. Ja. Es werden die 37 Jahre auf einmal betrachtet und nicht an irgendeinem Punkt dieser 37 Jahre reingesprungen und geschaut, was dort gemacht wird.
Und die 37 Jahre werden auch nicht auf einen Punkt reduziert. Das ist jetzt nicht komplett falsch, dieses punktuell versus durativ, aber ich finde es einfach nicht hilfreich, weil das sehr oft irgendwie so kontraintuitiv ist, finde ich.
Ja.
So, aber jetzt gucken wir nochmal, was bedeutet denn das jetzt eigentlich mit dieser Handlungsgrenze fürs Lateinische? So, jetzt ganz konkret. Wir nehmen jetzt nochmal diese Handlung, er lobte. So. Wenn ich jetzt im Stil übersetzen soll, die Handlung, er lobte, dann muss ich mich ja fragen, setze ich da jetzt ein Perfekt oder ein Imperfekt? Das heißt, es könnte laudabat heißen, es könnte auch laudavit heißen. So, wie entscheide ich mich jetzt? Da muss ich jetzt mich fragen, hat dieses Loben seine Handlungsgrenze erreicht und ich möchte das betonen in dem, was ich ausdrücke. Zum Beispiel, er hat dieses Lob gestern ausgesprochen und damit war alles gesagt. Laudavit. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt resultativ, aber egal, ne? Grenze war erreicht und ich möchte das betonen, laudavit. Perfekt. Und ich kann auch eine Situation ausdrücken wollen, wo er dieses Lob ausgesprochen hat und es war mir extrem unangenehm als Resultat. Ja, dann kann ich sagen, okay, es ist resultativ, blablub, aber die Sache ist, dass das Aussprechen ist passiert, Handlungsgrenze, zack, und dann passierte was anderes, nämlich mir was unangenehm. Dann nehme ich auch laudavit. Das ist perfekt. Oder die Handlungsgrenze ist vielleicht nicht so entscheidend. Vielleicht hat er gestern alles Mögliche von sich gegeben und hin und wieder hat er auch mal was gesagt, was als Lob verstanden werden kann. Aber er hat schon irgendwie ziemlich viel erzählt, dann hat er halt laudabert.
Mhm.
Das ist der Unterschied. Und mein Standardbeispiel, was ich dann immer versucht habe, wenn ich Stilkurse unterrichtet habe, war immer, als Cäsar nach Gallien kam, gab es dort viele Dörfer. So, na, also, okay, was in dem Nebensatz steht, ist nochmal eine andere Sache, weil CT und so, anderes Thema. Aber als es gab dort viele Dörfer, da würde man Imperfekt setzen. Irgendwie Multi-Wiki errant oder so, was auch immer, ne? Aber errant jedenfalls. Und klassisch würde man das jetzt erzählen, okay, das ist halt durativ, ne? Die Dörfer waren da halt einen längeren Zeitraum durativ, super, deswegen imperfekt, ne? So hätte ich das wahrscheinlich in der Schule gelernt, das so zu erklären. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, die waren da, bevor Cäsar ankam. Die waren da, als Cäsar ankam. Und als Cäsar wieder weg war, seien wir ehrlich, waren die meisten da wahrscheinlich nicht mehr. Aber das hat das Imperfekt unter den Tisch gekehrt. Weil dem Imperfekt die Handlungsgrenze nicht wichtig ist. Das ist einfach der Hintergrund. Der kann so ausfransen in beide Richtungen. Der kann auch irgendwann vorbei sein. Aber das ist nicht der Punkt von dem Satz, den ich ausdrücke. Und deswegen nehme ich da ein Imperfekt. Genau, und wir haben noch in der Vorbereitung drüber überlegt, wie wir das gelernt haben, dass das Imperfekt die Rahmenhandlung darstellt oder die Hintergrundhandlung. Und da waren wir uns dann sehr einig, dass wir eigentlich die Hintergrundhandlung den besseren Begriff finden. Weil Rahmen irgendwie auch impliziert, dass es so eine Grenze hat, ne? Weil ein Rahmen wäre ja schon irgendwas Begrenztes, so qua Definition. Deswegen ist Rahmenhandlung eigentlich auch falsch, ne? Sondern eigentlich muss es, also ich glaube, das gibt's beides. Ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern, was ich gelernt habe. Der bessere Ausdruck unserer Ansicht nach wäre Hintergrundhandlung.
Ja, genau. Also auch deswegen, weil diese Sachen halt, du hast es jetzt schon vorhin, glaube ich, mit so ausgefranst irgendwie beschrieben. Also die können ja auch ineinander übergehen. Wir werden nachher auch noch Beispiele haben, wo quasi eigentlich das gleiche Ereignis mit unterschiedlichen Tempora bezeichnet wird, je nachdem, wie das betrachtet wird und betrachtet werden soll. Das hat ja auch dann immer einen rhetorischen Aspekt oder kann einen rhetorischen Aspekt haben. Oft natürlich. Und in dem Fall, das habe ich mir jetzt hier nur aufgeschrieben, weil es sich hier so anbietet, das ist irgendwie auch ein ganz gutes, daran kann man ganz gut festmachen, wie wir das im Deutschen unterscheiden würden vielleicht. Also wenn jetzt hier stehen würde, also wenn hier steht Multi-Wiki-Errand, es gab viele Dörfer, dann würden wir sagen, es gab viele Dörfer. So. Und wenn jetzt hier stehen würde Multi-Wiki-Fuerund, ja, also wenn hier quasi mit der in der gedanklichen Verbindung mit Cäsars Kommen nach Gallien die Existenz dieser Dörfer bis zum Ende dieser Existenz betrachtet wird, dann würden wir das im Deutschen wahrscheinlich wiedergeben oder wäre es eine gute Möglichkeit, das wiederzugeben mit, als Cäsar nach Gallien kam, gab es noch viele Dörfer. Ja. Und das ist eben ein ganz gutes Beispiel, wie wir diese Handlungsgrenze nicht über die Verbalform, aber durch ein Adverb, ein Temporaladverb in dem Fall, markieren. Und incidentally ist mir das aufgefallen bei dieser Überlegung, wieso es so oft Probleme macht, das Deutsche noch ins Lateinische zu übersetzen. Weil eben diese Art von zeitlicher Beschränkung einer Handlung im Lateinischen halt üblicherweise nicht über ein Adverb festgemacht wird, sondern eben über Aspekt festgemacht wird.
Genau. Das also zu der Frage Imperfekt versus Perfekt, das ist aber noch nicht alles, was man aus Tempus und Aspekt im Lateinischen rausholen kann. Also wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, wir haben Aspekt im Stamm. Und wenn wir jetzt zu unseren 6 Tempora zurückgehen, dann haben wir eigentlich nicht so wirklich 6, sondern eigentlich nur noch 3. Und jede dieser 3 Stufen hat einmal imperfektiven Aspekt und einmal, also ohne feste Handlungsgrenze, das auch nicht markiert ist. Also da gibt es kein Morphem, keine Silbe, die das ausdrückt, dass es imperfektiv ist. Und dann haben wir den perfektiven Aspekt mit der Handlungsgrenze und das ist markiert im Stamm. Also dadurch, dass der Perfektstamm verwendet wird, habe ich gesagt, hallo, hier Handlungsgrenze. Das heißt, Stufe 1 ist Präsens und Perfekt. Stufe 2 ist Imperfekt und Plusquamperfekt. Und Stufe 3 ist Futur 1 und Futur 2. Und wenn man sich das merkt, also Präsens und Perfekt haben immer miteinander zu tun, Imperfekt und Plusquamperfekt haben immer was miteinander zu tun und natürlich Futur 1 und Futur 2, dann ist die halbe Miete im lateinischen Verbalsystem. Inklusive CT. So, jetzt ist aber die Frage, was sind denn das jetzt für Tempora? So, okay, Futur 1 und 2 ist okay, ist halt irgendwie Zukunft, ne? Und Imperfekt und Plusquamperfekt ist halt irgendwie Vergangenheit. Aber was ist jetzt Präsens und Perfekt? Ist das jetzt wirklich dasselbe Tempus?
Ja.
Ja, irgendwie nicht, ne? Und Gegenwart ist ja auch nicht immer irgendwie beim Perfekt, ne? Also, vor allem, also meistens ja nicht so. Das ist jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen unbefriedigend. Und da kommt jetzt, also nicht erst da, aber wesentlich da kommt jetzt Turatier ins Spiel. Der hat nämlich auch eben Aspekt, habe ich ja schon angedeutet. Und einen Punkt muss ich hier noch machen. Bei Varro, also das, der ist nicht spätantik, sondern Zeitgenosse von Cicero, der De Lingua Latina, ein leider nur teilweise erhaltenes Werk über die lateinische Sprache, geschrieben hat, der hat das auch schon. Ja. Der hat auch diese 6 Formen und der unterscheidet zwischen Infektum und Perfektum. Also der hatte quasi schon Aspekt. Er nennt es nicht so, aber wie geht jetzt Touratier mit den Tempora um? Angesichts von Aspekt. Und also wir haben es jetzt ein bisschen vereinfacht, aber im Wesentlichen. Futur bedeutet für ihn, das ist zu erwarten. Mhm. Das ist die Bedeutung von diesem Tempus, zu erwarten. Das ist irgendwie, okay, naheliegend, das kommt halt erst noch so, ne? So weit, so gut. Imperfekt und Plusquamperfekt sind für ihn nicht aktuell. Mhm. Das meint dann meistens vergangen. Warum er es nicht einfach vergangen nennt, erklärt sich dann mit Blick darauf, was er mit Modus macht. Das ist an anderer Stelle mehr dazu. Mhm. Und solche Dinge wie das iterative Imperfekt, was es ja auch gibt, ne? Imperfekt, also ich habe das auf jeden Fall so gelernt, dass wiederholende Handlungen in der Vergangenheit nimmt man Imperfekt. Iterativ ist ja wiederholend. Und dann gibt es noch Imperfekt deconatu. Also imperfekte mit Bezug auf Versuch, also eine versuchte Handlung. Er hat was versucht in der Vergangenheit, aber es nicht geschafft. Mhm. Ist nicht so häufig, aber kommt auch vor. Das ergibt sich aus dem Kontext für Touratier. Und ihr könnt euch schon denken, dass wir da große Fans von sind, weil sich unserer Meinung nach ja sehr viel einfach aus dem Kontext ergibt, nicht aus der Einzelform. Wer hätte das gedacht? Ja.
Ja.
So. Jetzt wieder zurück zu unserem Präsens-Perfekt-Problem. Was ist das jetzt genau? Und dieses Präsens, also das traditionelle Präsens, ist für Touratier eigentlich überhaupt gar kein Tempus. Es hat ja auch kein Tempus-Morphem, ne? Also da gibt es bei Laudo gibt es keine Silbe, keinen Buchstaben, der mir sagt, ich bin irgendein bestimmtes Tempus. Im Gegensatz zu Laudabam, ne? Da habe ich das Ba fürs Imperfekt. Laudabo habe ich das B fürs Futur. Wenn man das rein morphologisch betrachtet, hat Laudo kein Morphem für Tempus. Also ist es für Touratier irgendwie auch folgerichtig gar kein Tempus.
Ja.
Das ist vielleicht so ein bisschen extrem.
Also es ist halt Tempus durch Abwesenheit, oder? Also ich meine,
ja, genau, genau. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, das Präsens bezieht sich auf eine beliebige Zeit. Mhm. Und beim Perfekt gilt dann dasselbe. Perfekt hat zwar Aspektmorphem, weil es den Perfektstamm verwendet, aber das Perfekt hat auch kein Tempusmorphem darüber hinaus. Hm. Im Gegensatz zum Plusquamperfekt, was noch dieses Era hat, und im Gegensatz zum Futur 2, was noch dieses Ero, Eri hat.
Hm.
Das heißt, Perfekt ist eigentlich auch in dem Sinne kein Tempus, sondern halt nur der abgeschlossene Aspekt zu dem Nicht-Tempus.
Ja, genau.
Ich meine, Touratier benennt es dann teilweise auch anders. Das müssen wir jetzt vielleicht nicht mitmachen. Ich würde schon bei Präsens und Perfekt bleiben. Aber was würde das jetzt bedeuten, wenn wir das mal weiterdenken, wie Touratier das auch tut? Wir erinnern uns daran, Präsens kann im Lateinischen ja zum Beispiel auch für allgemeingültige Aussagen genommen werden. So Wasser ist nass oder sowas. Gesetze gelten. Gnomisches Präsens heißt das. Und das Präsens kann ja im Lateinischen zum Beispiel auch, und das spielt ja auch eine nicht unwesentliche Rolle, für historische, vergangene Dinge genommen werden. Historisches Präsens in der Erzählung, ne?
Ja, durchaus häufig.
Durchaus häufig. Und das wurde mir dann immer so erklärt, naja, das macht es lebendiger, wenn das ins Präsens gezogen wird und so weiter und so fort. Ja, okay. Aber warum geht das denn so einfach im Lateinischen? Weil das Präsens sich auf eine beliebige Zeit, soll heißen, auf jede beliebige Zeit beziehen kann, das Präsens. Also auch auf die Vergangenheit. Und was entscheidet, welche Zeit jetzt gemeint ist mit dem Präsens? Der Kontext.
Ja, genau. Ja, ich meine, ich finde, das ist total gut. Ich meine, das Ding ist, im Effekt ändert es jetzt nichts daran, dass man erklärt, warum das Präsens verwendet wird, um Vergangenes darzustellen, weil in der dieses Thema Lebendigkeit, Unmittelbarkeit und so weiter ist wahrscheinlich schon da. Aber dass es halt nicht darum geht, dass man damit irgendwas Vergangenes in die Gegenwart holt. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen das, was in den Grammatiken immer suggeriert wird mit diesem Wort der Repräsentatio, also der sozusagen Wiedervergegenwärtigung oder Vergegenwärtigung. Ist tatsächlich, glaube ich, im Neuen Menge ist das, was dafür verwendet wird.
Das habe ich verdrängt. Alles, was im Neuen Menge steht, habe ich verdrängt.
Sondern es liegt eben daran, und das ist eben der Punkt, dass die Lebendigkeit entsteht eben daraus, dass wir die Handlungsgrenze, die wir mit dem Perfekt betrachten, eben nicht betrachten. Und damit sind wir quasi mitten im Geschehen. Und dann lässt sich damit viel besser noch, finde ich, erklären, warum das lebendiger wirkt, weil es sich eben tatsächlich vor unseren Augen vollzieht. Verbal ausgedrückt.
Genau.
Also das ist, es läuft aufs Gleiche hinaus, aber es ist das schlüssigere Erklärmodell.
Ja, das finde ich auch logischer, weil es einfach viel mehr Sinn ergibt im Gesamtsystem, was eben auch die Morphologie angeht. Also warum wir diese Formen haben und was diese Formen bedeuten, das lässt sich ja schon schlüssig erklären und das wäre die Erklärung, genau.
Und ich glaube halt auch zum Beispiel, dass wenn man sich gerade so Passagen bei Tacitus anschauen würde oder so, können wir dieses Jahr auch noch machen, dass wenn es dann irgendwie Phasen gibt, wo man irgendwie eine bestimmte Episode eben perfekt erzählt wird und dann springt sie in die Gegenwart, und also ins Präsens springt sie dann. Und dann springt sie wieder zurück ins Perfekt und man irgendwie mit dem Thema, das soll jetzt aber besonders lebhaft dargestellt werden oder mit der Erklärung nicht so besonders gut weiterkommt, dann kann man, glaube ich, mit der Kategorie Aspekt wahrscheinlich sinnvoller weiterdenken als mit einer sozusagen reinen Zeitstufenunterscheidung. Ja.
Na, wir hatten das doch sogar in der allerletzten, also in der aktuellsten Tacitus-Folge, das müsste Buch 3 sein. Da hatten wir doch auch so einen Fall, wo der Satz erst mit lauter Präsens losgeht. Was der Hintergrund war und die eigentliche, wirkliche Handlung, wo dann wirklich wieder die Handlung passierte, stand dann im Perfekt.
Ja, genau. Und dann ist es halt eigentlich ein bisschen umgekehrt, ne? Weil nach der traditionellen Erklärung würde man erwarten, dass das Highlight der Anekdote oder so dann natürlich im Präsens erzählt wird. Weil das ja das ist, was besonders lebendig sein soll. Und das war aber an der Stelle umgekehrt, ne?
Ja, genau. Müssen wir uns dann nochmal weiter angucken. Das heißt, ich kann also für meine Hintergrundhandlung, kann ich das Präsens nehmen, weil ich das Präsens eigentlich für alles nehmen kann, was keine Handlungsgrenze hat. Oder ich kann auch das Imperfekt nehmen. Wenn ich wirklich klar machen möchte, dass es nicht aktuell so heißen vergangen ist. Weil wenn ich Tempus markieren möchte, kann ich es ja machen. Dann nehme ich halt eine Form, die das markiert, nämlich Imperfekt. Der entscheidende Unterschied zum Perfekt, sowohl was das Präsens als auch was das Imperfekt angeht, der entscheidende Unterschied zum Perfekt ist, Handlungsgrenze wird betont. Ja, und ich sag's nochmal, das heißt nicht, dass die Handlung, die im Präsens oder im Imperfekt ausgedrückt wird, nie zu Ende ist. Die kann auch zu Ende sein, aber das ist nicht der Fokus dieser Handlung. Das ist genau das, was mit Aspekt gemeint ist. So wie ich es betrachte, ist das nicht das Entscheidende dieser Handlung. Ja, deswegen ist es eine andere Kategorie als Tempus. Und eine Sache, die mir aufgegangen ist, als ich Turatier gelesen habe, ist, also das ist jetzt so ein kleiner Side-Note für die Nebensätze, die wir hier aber doch machen wollten. Es gibt ja diverse Nebensätze, die eben nicht im Konjunktiv stehen, sondern im Indikativ und dann aber ein sogenanntes absolutes Tempus wieder haben. Ne? Also egal, was im Hauptsatz passiert, da steht immer oder fast immer dieses eine Tempus. Zum Beispiel dumm in der Bedeutung während oder postquam in der Bedeutung nachdem. Und diese absoluten Tempora, welche sind das? Na, natürlich Präsens und Perfekt. Weil das die sind, die sich auf jeden beliebigen Zeitpunkt beziehen können. Ne? Dumm ist während, also automatisch wird da keine Handlungsgrenze betont, weil das wäre irgendwie beside the point. So, ne? Während hat ja gerade keine Handlungsgrenze. Das heißt, während, wenn ich da dieses absolute Tempus reinpacken möchte, dann muss es natürlich ein Präsens sein. Und nachdem hat eine eingebaute Handlungsgrenze, sonst würde man nicht nach dem sagen. Und wenn ich da jetzt mein Tempus reinsetzen möchte, das sich beziehen kann auf im Hauptsatz egal was, dann nehme ich halt ein Perfekt, weil das ist, was jeden Tempusbezug haben kann, aber diese Handlungsgrenze drin hat. Und deswegen steht bei Postquam das Perfekt. Und kein Plusquamperfekt.
Also manchmal, aber
ja, natürlich kann es auch noch andere Dinge tun, aber die Frage, die sich ja immer stellt, auch anhand des lateinischen Systems, wie ich es gelernt habe, hat sich mir nie erschlossen, warum bei Postquam kein Plusquamperfekt steht. Und die Sache mit dem Perfekt ist halt, im Postquam plus Perfekt, da kann halt dann im Hauptsatz ein Präsens stehen oder ein Imperfekt.
Ja.
Das ist halt flexibel.
Aber das, was im Postquam-Satz ist, wird halt komplett betrachtet und dann schreiten wir gedanklich zu dem fort, was im Hauptsatz passiert. Und wie wir das dann betrachten, ist wieder eine andere Geschichte.
Genau, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist die Sache vom Hauptsatz. Aber der Punkt an meinem Postquam-Satz ist, mein Postquam-Satz möchte mir suggerieren, diese Handlung ist komplett beinhaltend und hat ihre Handlungsgrenze erreicht. Und das ist genau mein Punkt. Deswegen möchte ich diesen Nach-dem-Satz bilden. Und das logische Tempus dafür ist das Perfekt. Und das ist dann völlig egal, was im Hauptsatz passiert. Genau. Genauso wie für einen Satz, der während ausdrückt, das absolut logische Tempus oder Naturatio nicht Tempus ist Präsensus.
Mhm.
Genau. Und da hat es dann so wirklich Klick bei mir gemacht, wo ich so dachte, ach so, ja, es stimmt. Präsens und Perfekt und das sind immer die und deswegen, ach so, okay.
Ja, und umgekehrt, also das hat echt was für sich, finde ich. Also mit der Erklärung, wie kommt es dann zu so kontraintuitiven Nebensatzregelungen wie dumm mit Präsens? Also das ist ja wirklich sehr so, sticht komplett aus den Regelungen raus, wenn man an dem Punkt der Stilübungen ist, wo man sich damit beschäftigen muss, Temporalsätze und so weiter. Dumm mit absolutem Präsens ist schon irgendwie strange dann und bleibt auch immer irgendwie strange, habe ich das Gefühl. Und ja, ich finde, das ist echt ein Modell, wo es dann zumindest ein bisschen weniger strange ist. Und für mich ist das Killer-Argument einfach, dass man damit halt wirklich eine Perspektive darauf hat, warum jetzt gerade Präsens und Perfekt sind, die sich ständig zwischen Vergangenheit und dem, was wir als Gegenwart irgendwie sehen, bewegen. Ne? Also die halt eben in unterschiedlichen Zusammenhängen sich dann auf das jeweils andere beziehen können.
Ja, genau. Und das als absolut zu bezeichnen, ist natürlich Blödsinn.
Ja.
Also absolutes Perfekt, what? Nein. Also das steht so in der Grammatik und man muss es wahrscheinlich so verwenden, um anschlussfähig zu sein, aber also nein. Das steht einfach im Präsens, weil das die Aufgabe von Präsens ist. Genauso mit dem Perfekt bei Postquam. Ja, das zur grauen Theorie. Jetzt gucken wir uns mal noch ein paar lateinische Originalsätze an.
Ja, genau. So, wir schauen uns jetzt ein paar Sachen an. Teilweise haben wir die auch quasi via der Grammatik von Turatier hier eingefügt, einfach also weil der die auch schon als Beispiele verwendet. Und teilweise sind wir hier im Territorium von bitte nicht im Stil nachmachen.
Mhm. Wie immer haben wir euch ein paar Sachen mitgebracht, die Regeln brechen natürlich. Wäre ja sonst langweilig.
Ja, und ich meine, der Punkt ist ja auch sozusagen, um illustrieren zu können, worum es ihm geht, nämlich irgendwie der Grundbedeutung dieser Tempora, denen auf die Schliche zu kommen, muss man natürlich auch mit Beispielen arbeiten, die außerhalb des Schemas liegen, das unsere Regeln beschreiben. Mhm. Um dann eben nachzuweisen, so, aber diese Tempora können aber eigentlich auch andere Dinge. Warum können sie das?
Mhm. Genau, und die Beispiele findet ihr auch alle mit einer Übersetzung, Arbeitsübersetzung natürlich, mit einer Übersetzung zum Nachlesen in dem Begleitpost.
Genau. Auch noch kurze Vorbemerkung, wir haben jetzt nicht bei allen Sachen den inhaltlichen Kontext uns rausgesucht, deswegen ist das in manchen Fällen auch nur so, also die Übersetzung, die dabei ist, auch nur eine versuchsweise Übersetzung, aber sie wird euch einen Eindruck davon geben, was die ungefähre deutsche Bedeutung dieses lateinischen Satzes ist. Und das erste Beispiel, das wir hier haben, mit dem Turatier eben unter anderem belegt, dass das Präsens sich eben nicht nur auf Sprechgegenwart und das, was davor liegt, beziehen kann, sondern sich auch auf das beziehen kann, was danach kommt. Also auf das, wo man klassischerweise in den meisten Fällen ein Futur verwenden würde, zieht er einen Vers aus Terenz, aus dem Eunuchus von Terenz heran. Und der lautet Cras est mihi judicium. Also morgen habe ich einen Prozess. So habe ich das jetzt hier übersetzt. Und das ist natürlich im Deutschen ehrlicherweise komplett unmarkierte Ausdrucksweise, außer dass man vielleicht nicht sagen würde, ich habe einen Prozess, sondern eher sowas wie, ich habe eine Vorladung zu einer Verhandlung oder so, wurscht. Aber im Lateinischen ist es natürlich auffällig, beziehungsweise vor dem Hintergrund von Stilübungen ist es auffällig, weil man erwarten würde, dass hier das Futur steht. Also beziehungsweise weil man sicher das angestrichen bekäme, wenn man das so abgibt.
Ja, also wenn die Aufgabe ist, morgen habe ich einen Prozess, das ins Lateinische zu übersetzen, dann müsste man da eret schreiben. Also es Futur 1.
Genau, aber es steht im Text eines Native Speakers mit einem Präsens und kann deswegen natürlich mit Fug und Recht als Beleg dafür angenommen werden, dass hier diese ganze zukünftige Bedeutung oder das, was den Satz zu einem zukünftigen Satz macht, eben nicht die Verbalform est ist, sondern nur das Temporaladverb krass, was ja morgen heißt. Sonst wird das nicht weiter ausdifferenziert. Also es ist einfach nur in der Vorstellung von der Person, die da spricht, wird das nicht explizit als etwas, das noch kommt, sondern etwas, das in irgendeiner Form für die Person präsent ist, markiert.
Ja, genau. Es geht irgendwie um diesen Prozess und der ist übrigens morgen.
Ja, genau. Also ja, bitte nicht nachmachen.
Ja, bitte nicht nachmachen.
Danke.
Genau, dann dachte ich noch, wir brauchen noch mal so einen klassischen Futur 2 Beispielsatz. Das heißt, ich habe mir die erstbeste Cicero-Rede genommen und nach Dixero gesucht.
Ja, auch wirklich die erstbeste.
Ja, ja, sagst du es rausgehst, ja.
Also ich lese das mal vor auf Latein. Ego autem si omnia quae dicenda sunt libere dixero, ne quaquam tamen si militer oratio mea ex ire atque in volgus emanare poterit. Das heißt ungefähr sowas wie, wenn ich aber alles, was zu sagen ist, offen ausspreche, wird meine Rede trotzdem auf gar keinen Fall in vergleichbarer Art und Weise nach draußen dringen und sich im Volk verbreiten können.
Mhm.
Der Kontext ist hier, dass Cicero erklärt, wieso gerade er ausgewählt worden ist, diese Rede zu halten. Und seine Erklärung ist, dass sein Prestige nicht so hoch ist wie das der Leute, zu denen er gerade spricht. Bescheidenheitstopus, dies, das.
Ist ja auch eine frühe Rede. Sei ihm gegönnt. Genau, und was ist jetzt hier, welches Tempus ist hier was? Also wir haben hier den C-Satz, wo dieses Dixero steht, ne? Wenn ich das offen ausspreche oder sobald ich das ausgesprochen habe. Dann kann Poterit, das ist Futur 1, dieses und jenes nicht passieren. Ja, das heißt, warum ist hier jetzt ein Dixero? Warum steht hier dieses Futur 2? Weil die Sache ist, okay, es ist hier dieser Prozess und ich werde jetzt hier diese Rede halten. Und wenn das vorbei ist, Handlungsgrenze erreicht, dann wird das nicht diese Konsequenz haben, vor der ihr vielleicht Angst habt.
Mhm.
Deswegen Futur 2 mit Handlungsgrenze, Perfektstamm. Aspekt. Das ist so ein klassisches Beispiel. Ja, ne, also ich hätte das auch so gelernt, okay, das muss halt abgeschlossen sein, bevor das andere passiert.
Mhm.
Deswegen muss dann Futur 2 stehen, auf Latein auf jeden Fall. Das ist auch komplett regelkonform.
Mhm.
Und die Erklärung ist aber eben halt die Handlungsgrenze, ne? Wenn ich hier meine Rede gehalten habe, dann wird das auf gar keinen Fall die Konsequenz sein, also keine Sorge, so nach dem Motto, ne? Genau, deswegen kann ich es ja auch offen aussprechen. Und natürlich, hier auch noch schön, da gibt's ja noch einen Nebensatz, nämlich einen Relativsatz, omnia quae dicenda sunt. Also alles, was zu sagen ist, hast du gemacht, ne? Das ist ja ein Gerundivum, dicenda sunt. Also alle Dinge, die zu sagen sind, das auch, da passieren diverse Dinge, ne? Aber einmal ist das Hauptverb, also das Prädikat von diesem Relativsatz ist das sunt. Also alles, was zu sagen ist, nämlich in dieser Situation jetzt gerade, ist das, was zur Sache steht. So, ne? Darum geht's jetzt. Das, was ich jetzt gleich sagen werde. So, ne? Und das heißt, das Hauptverb, die finite Verbform ist das Präsens, weil es darum geht, generell und jetzt genau auch. Und das Dicenda, Gerundivum, haben wir ja in unserer ND-Formfolge gesagt, ist eigentlich viel sinnvoller klassifiziert, wie in der Spätantike, nämlich als Partizip Futur Passiv.
Mhm.
Also alles, was jetzt etwas ist, was gesagt werden wird. Deswegen passt es auch wunderbar in diesen Futursatz rein. Also man kann ja hinter das Gerundivum könnte man ja jetzt auch eine andere Form von esse schieben. Passiert aber nicht, weil der Fokus von diesem Partizip Futur Passiv ist halt der Zeitpunkt, in dem er es sagt, tatsächlich. Das ergibt sich aus dem Kontext, weil er gerade redet und jetzt gleich diese Dinge sagen wird, die er zu sagen hat.
Ja.
Aber es ist halt erst noch zu sagen, so, ne? Also das operiert in diese beiden Richtungen, auf den jetzigen Punkt mit dem Sund und auf die Zukunft mit dem Dicenda. Das ist extrem schöne Verwendung von diesem.
Ja, genau. Und das Poterit ist aber eben, das bezieht sich eben dann tatsächlich auf etwas,
genau,
das jetzt noch nicht präsentisch der Fall ist, sondern das eben davon abhängig ist, dass er dann mal mit seiner Rede zu Ende kommt.
Genau, das, was jetzt zu sagen ist, das, weswegen wir alle hier sind. Wenn ich das gesagt habe, dann kann das nicht passieren. Deswegen ist das kann, weil das wirklich noch in der Zukunft liegt, das ist ein Futur 1.
Mhm.
Aber die kennen das sund nicht, weil darum geht's gerade.
Ja, ist wirklich ein gutes, schönes Beispiel. Und dann haben wir jetzt hier auch noch ein weiteres, relativ bekanntes Beispiel, glaube ich auch.
Mhm.
Und zwar für die Verwendung von Imperfekt und Perfekt im Lateinischen im Wechsel, ist auch etwas, was bei Turatier steht und kommt aus der Rede De Lege Manilia von Cicero. Da geht es ja um die Sollervollmachten von Pompeius und so weiter. Und da ist der Satz Ita tantum bellum quo omnes gentes ac nationes preme bantur. Gnaeus Pompeius extrema hieme ad paravit in junte vere suscipit media aestate conficit. Und das habe ich jetzt mal versuchsweise übersetzt mit, so hat Pompeius diesen großen Krieg, unter dessen Last alle Völker und Stämme litten, am Ende des Winters vorbereitet, mit Frühlingsbeginn angefangen, im Hochsommer beendet. Also ich habe hier versucht, ein bisschen mit dem deutschen Präteritum das lateinische Imperfekt wiederzugeben, weil ich das Gefühl habe, wenn man das hier macht, also wenn man tatsächlich eben auch das deutsche Perfekt verwendet, wo das lateinische Perfekt steht, dann glaube ich, ist der Effekt schon, dass man eben das Gefühl bekommt, hat vorbereitet, hat angefangen, hat beendet, bildet einen Kontrast zu dem, unter dessen Last alle Völker und Stämme litten. Also zumindest bei mir bleibt der Eindruck hängen, dass dieses Leid etwas länger andauerndes ist, wohingegen die anderen Sachen einmalige Dinge waren. Und das gibt jetzt nicht zu 100% das wieder, was im Lateinischen da steht oder wie es im Lateinischen funktioniert, aber es kommt irgendwie relativ nahe. Man könnte es natürlich auch anders machen. Man könnte auch sagen, so hat Pompeius diesen großen Krieg, unter dessen Last alle Völker und Stämme so lange gelitten haben. Aber es ist nicht ganz das Gleiche, weil im Lateinischen geht es ja nicht um die lange Zeit, sondern es geht darum, dass das Imperfekt eben einen Zustand vor Augen stellt, der endlos ist, wenn man so will. Und das ist ja genau das, was suggeriert werden soll, ne? Dass der Krieg halt sich für diese Völker und Stämme als etwas dargestellt hat, das niemals endet, und das wird eben kontrastiert mit dem Handeln von Pompeius, das eben tatsächlich eigentlich ein sehr schnelles und ein sehr entschlossenes war und eines, das man eben mit einem anderen Blick auf die Handlung, nämlich aus Sicht des Pompeius mehr oder weniger oder mit Pompeius als Fokusfigur, kann man das eben tatsächlich dann in seiner Gänze betrachten und hat dann eben einen Kontrast von diesen beiden Perspektiven. Ich glaube, so würde ich diese Stelle analysieren.
Genau, also das Preme Bantur, das Imperfekt, von dem sie gedrückt wurden, also unter dem sie litten. Genau, das ist halt der Hintergrund, vor dem Pompeius dann tätig wird. Und nachdem er dann den Conficit hat, das letzte Perfekt, dann ist natürlich auch dieser Druck vorbei. Aber das ist halt der Hintergrund, ne? Also das Preme Bantur sets the scene, so. Das war der Zustand, als er angefangen hat damit, und dann hat er zack, 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 zack das beendet. Und dann ist das Prämere natürlich auch vorbei. Aber das ist dann schon klar. So, ne?
Mhm.
Und das wäre jetzt hier komplett falsch, da ein Perfekt zu setzen für dieses Litten. Weil das ja eben der Punkt ist, dass es nicht vorbei ist, als er anfängt, diesen Krieg vorzubereiten, um die zu befreien. So, ne?
Abgesehen davon, dass sowas wie Pressisunt oder so etwas eine unfassbar hässliche Form ist, die man, glaube ich, nirgendwo finden will. Oder Pressei an der Stelle tatsächlich.
Ja, und das ist eben, ne, also das ist auch das, was ich meinte am Anfang, dass die Handlung des Imperfekts kann natürlich auch vorbeigehen. Die kann auch in dem Satz vorbei sein dann impliziert. Aber das ist halt nicht der Punkt von dem Imperfekt, sondern der Punkt von dem Imperfekt ist, den Hintergrund darzustellen, der eben, und das ist ja genau der Punkt, keine Handlungsgrenze hat. Und deswegen muss Pompeius ja tätig werden, weil dieses Leiden so endlos ging.
Die Handlungsgrenze wird ja quasi erst erzeugt durch eine andere Handlung. Und das ist dann eben die im Perfekt steht, ne?
Genau, und dann ist das natürlich sehr schön mit diesen immer die Jahreszeit und dann perfekt, Jahreszeit, perfekt, Jahreszeit, perfekt. Das ist schon, also Cicero weiß schon, was er tut, ne? Sehr, so ein bisschen eine Variante von Weenie Weedy Weeky, ne?
Ja, voll, genau. Das ist natürlich, und auch der Kontext und so, ja, absolut.
Ja, also es ist rhetorisch sehr effektiv, auch durch den Tempusgebrauch und Aspektgebrauch.
Zu 100%, genau. Dann haben wir noch ein anderes Beispiel für diese Gegenüberstellung oder gleich nebeneinander Verwendung von Perfekt und Imperfekt. Kommt auch aus Turatier, steht auch im Rubenbauer Hofmann, ist auch ein absoluter Klassiker. Aus der Hannibal-Biografie von Cornelius Nepos. Heißt Rex factus est, ut enim Romae consules, sic Carthagine, quod annis annui bini reges creabantur. Das ist auch so ein Satz, wo einfach alle möglichen Phänomene drin vorkommen, die man braucht. Also siehe Bini Reges, diese Distributivzahl, je zwei.
Ja, Zahlwörter wäre auch nochmal so ein Thema für eine Extra-Folge.
Genau. Jedenfalls heißt das sowas wie, er wurde König. Oder man machte ihn zum König vielleicht. Denn wie in Rom die Konsuln, wurden in Karthago jährlich zwei Könige für die Zeit eines Jahres gewählt.
Genau, also Rex Factus Est ist es perfekt. Er wurde König, Handlungsgang erreicht, weil dann war er König.
Ja.
Das ist der Punkt, dass er zum König gemacht wurde. Das war das entscheidende Ereignis, deswegen wird da die Handlungsgang betont. Und dann dieses, so wurden in Karthago da diese Könige für ein Jahr gewählt. Da ist dann imperfekt, ne? Crea bantur. Und dann ist ja die Frage, warum steht dann imperfekt? Weil es ist ja eigentlich für ein Jahr ist ja auch ein begrenzter Zeitraum, ne?
Mhm.
Und es ist durchaus ein valider Punkt zu sagen, müsste da nicht eigentlich nach eurer Logik auch im Perfekt stehen bei Handlungsgrenze. Und die klassische Erklärung ist ja, das ist iteratives Imperfekt, ne? Das passiert ja jedes Jahr. Deswegen steht da ein Imperfekt. Ich weiß gar nicht, ob Bubenbauer das so erklärt, aber ich meine wahrscheinlich schon. Und die Sache ist aber, ja, okay, das ist für den Zeitraum eines Jahres und dann ist es wieder vorbei mit dem Wählen. Und sie wählen den wahrscheinlich auch jeweils nur einmal. Aber der Punkt ist weder, dass dieses iterative Imperfekt. Das ist der Kontext. Und der Punkt ist auch nicht, dass, die Wahl hat eine Handlungsgrenze, sondern der Punkt ist, dass dieses Imperfekt wieder den Hintergrund darstellt. Ne? Mhm. Also er wurde König, weil das der Brauch war in Karthago.
Zu dem Zeitpunkt.
Genau, das passierte so und das war einfach üblich. Und irgendwann war Hannibal dann natürlich tot und dann irgendwann war Karthago hin und dann haben sie die Könige nicht mehr gewählt, ne? Aber zu dem Zeitpunkt, als diese Biografie handelt von Hannibal, war das halt so. Das ist die Hintergrundhandlung. Und deswegen ist es, deswegen steht da das Imperfekt. Und ja, aus dem Kontext ergibt sich dann dieses Iterative, dass das jedes Jahr passiert. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist einfach ein Effekt, der Nicht-Handlungsgrenze, dass das halt passierte, bevor Hannibal da selber zum König wurde. Muss ja um Hannibal gehen, ne? Und auch danach nochmal passierte. Und irgendwann dann halt nicht mehr, aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist auch nicht, dass das eine einmalige Handlung ist, jemals einen König oder jeweils zwei Könige zu wählen, sondern das ist hier wieder setting the scene.
Mhm.
Und dieses Iterative ist ein Kontext. Nebeneffekt.
Ja, und ich meine, auch da ist es halt natürlich so, dass man sich überlegen kann, so was wäre der Unterschied, wenn wir jetzt nicht Crea bantur, sondern Crea tisunta hätten. Und da müsste man halt dann sagen, das kann dann vom Kontext her nur in einem Zusammenhang stehen, wo darüber gesprochen wird, dass es jetzt halt nicht mehr so ist, oder?
Ja, genau. Und das ist eben nicht der Punkt, sondern es geht um die Zeit von Hannibal und da war das halt so.
Genau. Also, keine Ahnung, sowas, den Satz Carthagine annui bini reges creati sunt, das ist das, was Scipio Africanus sagen könnte, nachdem er Karthago zerstört hat. Denn jetzt ist es nicht mehr so.
Und das ist genau ein Punkt, den ich hier auch nochmal stark machen möchte. Sehr oft kann man den lateinischen Satz sowohl im Imperfekt als auch im Perfekt ausdrücken. Und es wäre ein korrekter lateinischer Satz, aber es heißt halt was anderes. Und die Frage mit dem, was ich übersetzen möchte in meiner Stilklausur, ist halt, was von beiden möchte ich denn sagen? Mhm. Und die Entscheidung sollte meiner Ansicht nach immer danach gehen, wird die Handlungsgrenze hier betont oder nicht?
Mhm.
Und dann kann das andere im Imperfekt, das kann schon auch irgendwie begrenzt sein, so. Aber es ist nicht der Punkt. Das ist nicht das, was ausgedrückt werden soll.
Mhm.
Und gerade im Kontrast zu irgendwas, was halt seine Handlungsgrenze hat, wenn es dafür so eher so die Szenerie ist, dann kommt da immer ein Imperfekt rein.
Ja, genau. Das ist mal das hier. Dann haben wir ein Phänomen im Lateinischen, das wir im Deutschen auch nicht so in der Form haben und was aber dann auch in diesen Zusammenhängen, insbesondere wenn es ums Perfekt geht, gerne mal besprochen wird, nämlich das Perfekt, das in Briefen verwendet wird, also ein durchaus signifikanter Anteil der lateinischen Literatur, die wir überliefert haben, ist ja Briefliteratur. Und deswegen ist das tatsächlich öfter mal ein Thema, als man glauben sollte. Und da gibt's diverse Beispiele, aber das, was wir jetzt hier haben, kommt wieder aus Turatier, ist aus den Briefen von Cicero an Atticus. Und da schreibt er, Hanc epistulam dictavi, sedens in reda, cum in castra proficiscerer, a quibus aberam bidum. Das heißt dann sowas wie, diesen Brief habe ich diktiert, während ich in einem Reisewagen saß. Reda ist ein relativ ausgefallene Vokabel, aber das heißt es. Also während ich in einem Reisewagen saß, als ich ins Lager aufbrach, von dem ich zu diesem Zeitpunkt 2 Tage weg war.
Genau. Und hier passieren jetzt auch sehr viele interessante Dinge.
Mhm.
Und lustigerweise, ich meine, Turatier redet nur über dieses Dictavi. was ja halt das, dieses Brief perfekt ist, weil, also Cicero diktiert den Brief ja gerade, während er das sagt, diesen Satz, ne? Und da würde man ja vielleicht denken, okay, würde er da nicht einen Präsens nehmen, weil er es gerade diktiert, während er diesen Satz sagt. Das ist ja der Satz, den er diktiert.
Das ist auch das, was wir im Deutschen machen würden, oder? So, ich schreibe dir gerade aus dem Zug Richtung was auch immer, ne? So irgendwie.
Genau. Und da ist dann halt die Erklärung, dass hier der Bezugspunkt, der Zeitpunkt ist, zu dem der Empfänger das liest, zu dem der Brief ja schon fertig ist. Mhm. Das ist tatsächlich was, was man nicht wirklich anders erklären kann, ja, als dass eben in dem, wie Cicero das wahrnimmt, der Brief schon insgesamt fertig ist und er das deswegen Dictavi abgeschlossen hat. Auch wenn der Satz dann noch weitergeht und der literally noch nicht fertig ist, als er Dictavi sagt. Aber Cicero ist ja auch nie fertig. Das ist dieses Briefperfekt, das eben die Handlung des Schreibens oder auch generell das, was man eben sagt im Brief, dass das schon aus der rückblickenden Perspektive behandelt wird, aus der Sicht von, wenn der Brief da ist. Und dann eben auch, wenn der Brief fertig ist und damit fertig diktiert ist. Genau, dann, gut, das Partizip ist nochmal was ganz anderes. Und dann cum in castra proficiscere, das ist jetzt natürlich CT, ne, Imperfekt. Gleichzeitig, was mit proficiscere übrigens auch eigentlich interessant ist, da können wir jetzt viel zu sagen, machen wir mal nicht. Also während ich als ich aufgebrochen bin, auf dem Weg war, ins Lager, von dem ich entfernt war, abera. Und das ist jetzt ein Imperfekt. Ich war zwei Tage, zu diesem Zeitpunkt war ich zwei Tage weg, als ich diesen Brief verfasst habe. Und ich habe mir das so angeguckt und habe für einen Moment überlegt, also das Dictavi ist, okay, gut, das ist halt dieses Briefperfekt, da muss man dann in der Tat einfach diesen Perspektivenshift wahrnehmen. Aber warum steht da eigentlich ein Imperfekt, dieses Aberam? Weil auch hier wieder, das ist so ein bisschen wie bei dem Karthago-Beispiel, da ist ja sogar ein Zeitraum gewandt. Ne? Also ich bin ja zwei Tage weg, ist das nicht eine eingebaute Handlungsgrenze? Warum steht denn da jetzt ein Imperfekt? Ne? Und die Frage könnte man sich ja stellen, warum steht denn da nicht Afui?
Ja.
Und auch hier ist wieder der Punkt, dass das nicht der Punkt ist.
Ja, genau.
Also das ist zwar, ja, okay, wir sind da noch, also ich sitze hier gerade auf diesem Reisewagen und diktiere diesen Brief, weil mir langweilig ist oder so. Und wir haben noch zwei Tage Weg vor uns, so, ne? Und der Punkt des Briefeschreibens, dafür ist der Hintergrund wieder diese Reise, die halt noch zwei Tage dauert. Und deswegen ist es ein Imperfekt, weil das der Hintergrund ist. Und hier ein Afui zu setzen, wäre komplett schief.
Ja, weil dann schiebt sich plötzlich der Fokus halt so auf die gesamte Handlung meiner Abwesenheit. Und man fragt sich halt, warum? Also ja, man kann das schon irgendwie wiedergeben. Also man könnte sich irgendwie einen Sinn zusammenbasteln, wenn da stünde Afui, dann könnte das im Deutschen sowas heißen wie, von dem ich insgesamt zwei Tage weg war. Also das insgesamt dann quasi die Vollständigkeit der Handlung betrachtet. Aber es stimmt halt auch nicht ganz, weil wenn ich im Deutschen sage, von dem ich insgesamt zwei Tage weg war, verschiebt das den Fokus nicht notwendigerweise auf die Nebensatzhandlung. Und das ist im Lateinischen aber schon so, weil das Perfekt das halt auch tut.
Und es würde nicht mit dem Nebensatz passen. Also auch dieses cum in castra proficiscere, das würde gar nicht zusammenpassen mit afui. Weil proficisci heißt ja aufbrechen. Und das heißt, dass dieser Nebensatz impliziert ja schon, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Das heißt, dieses aperam, ja okay, jetzt gerade in dem Moment sind wir noch zwei Tage weg, aber wir sind ja unterwegs, es wird jetzt weniger.
Ja, es wär auf jeden Fall ein gedanklicher Bruch, der irgendwie ganz komisch ist, ja.
Na, also, wie gesagt, über dieses Proficiscere könnte man jetzt noch ganz andere Sachen sagen, aber in dem Zusammenspiel, deswegen Kontext, ne, kann da eigentlich nur ein Imperfekt stehen. Ne, kleiner Vorgriff auf Modus, auch interessant. Das hängt an dem Proficiscere, ist aber trotzdem indikativ, ne. Könnte man sich jetzt auch fragen, warum ist das nicht eigentlich ein Konjunktiv, wenn das doch an dem Cum-Satz dranhängt? Was auch nochmal betont, dass das eigentlich der Bezugspunkt schon des Dictavi ist. Also der gedankliche.
Also der gedankliche Einsatz springt quasi zurück zum Hauptsatz. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ja.
Und dafür ist es eben der Hintergrund und deswegen steht da auf jeden Fall ein Imperfekt und kein Perfekt.
Ja, das Castra ist quasi der syntaktische Aufhänger für diesen Nebensatz, ne? Und gedanklich ist aber eigentlich näher an der Hauptsatzhandlung, ja.
Ja, deswegen steht es auch im Indikativ.
Genau.
Na gut, also Relativsätze, ne, also CT ist eine eigene Folge und Relativsätze ist eigentlich nochmal eine eigene Folge.
Na, Relativsätze sind eine eigene Miniserie, würde ich jetzt mal behaupten, aber.
Da haben wir auch schon explizite Nachfragen gekriegt, ob wir da nicht mal drüber, ja. Wir handeln jetzt erstmal Tempus und Aspekt ab und dann machen wir Konjunktiv an und für sich und dann gehen wir den Rest an.
Ja, genau. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar andere Sachen gesammelt. Ein Beispiel, auch ein sehr berühmtes Beispiel für die volle Kraft des Perfekts, wenn man so will, also die volle Kraft des Perfekts in seiner Funktion. Eine Handlung in ihrer Gesamtheit zu betrachten, ist aus der Aeneis, aus dem zweiten Buch der Aeneis, das, was Panthus dort zu Aeneas sagt. Fuimus troes fuit iliet ingens gloria teucrorum, was ich jetzt übersetzt habe als wir waren einmal Trojaner, Troja war einmal und auch der übergroße Ruhm der Teukre. Was, glaube ich, eine okaye Übersetzung ist, aber auch eine, die sich ja mit, die versucht, eine ähnliche Wirkung mit ganz anderen Mitteln zu erzielen, weil dieses wir waren, es war einmal, ist ja schon auch im Latein, im Deutschen der Ausdruck dafür, dass etwas jetzt nicht mehr ist. Ne? Ja. Aber gleichzeitig ist es auch der Einstieg in halt einfach jede beliebige vergangene Erzählung, ohne irgendeine notwendige Anbindung an die Gegenwart. Und das ist aber halt im Lateinischen schon so. Also im Lateinischen geht es halt darum, das war so, mit Fokus darauf, es ist jetzt nicht mehr so.
Genau, weil die Szene ist ja, Buch 2 der Aeneis ist ja der Untergang von Troja, den Aeneas Dido erzählt. Und da brennt Troja alles um sie rum. Also Troja existiert an und für sich schon noch. Mhm. Und das Brutale ist eben dieses Perfekt, dass Panthus schon sagt, okay, fuit Ilium. Also ist jetzt alles ist vorbei.
Ja, genau.
Das war's.
Das war's.
Und als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt diese Folge, war das auch das allererste, was mir eingefallen ist, was wir als Textstelle auf jeden Fall reinnehmen müssen. Ruhmbauer haben das lustigerweise auch beim Perfekt, aber das ist auch einfach so ein prägnantes, dieses Fuimus troes fuit ilium. So ein prägnantes Perfekt, wo also wirklich der komplette Punkt des Ganzen ist ja die Handlungsgrenze, ne?
Genau.
Und das macht es so wahnsinnig effektiv und brutal, dieses Perfekt.
So, und weil wir jetzt gerade schon bei Vergil waren, schauen wir noch ein bisschen weiter bei Vergil. Bei dem finden sich sehr, sehr viele Beispiele für verbal, Verben in bestimmten Tempora. Logisch, aber ein gutes Beispiel hier für das sogenannte gnomische Perfekt. Ne? Also das, was ist das da eins von diesen Sachen, wo es dann heißt, die schlechthin so sind nach Rubenbauer?
Nee, das habe ich tatsächlich auch Duratier entnommen, der da auch nochmal drauf eingeht, auf das gnomische Perfekt. Gnomisches Perfekt ist natürlich nichts, was Duratier jetzt wahnsinnig gut fände, aber wie das halt genannt wird, wenn Dinge halt auch wie gnomisches Präsens sind ja so allgemeingültige Sachen und das kann eben auch das Perfekt, kann auch allgemeingültige Dinge ausdrücken und damit dann halt auch quasi was Iteratives, aber was halt immer so ist, ne? Und halt immer diesen abgeschlossenen Aspekt hat.
Ja, genau. Und da ist eben was bei Vergil in den Georgica, erstes Buch, Illa seges demum votis respondit avari agricolae bis quae solem bis frigora sensit. Das heißt ungefähr sowas wie, die Saat schließlich wird den Wünschen des gewinnorientierten Bauern entsprechen, die zweimal Sommersonne, zweimal Winterkälte erfahren hat. Ich glaube, es hat selten ein Beispiel dafür gegeben, wie das Deutsche vor dieser Poetik von Vergil an der Stelle kapitulieren muss, weil es einfach, man kriegt das irgendwie nicht hin.
Ich finde mal gewinnorientiert für Avarus ganz, finde ich ganz nett eigentlich.
Da habe ich mich ein bisschen bemühen müssen, weil es ist halt, also Avarus ist ja üblicherweise gierig, ne? Und es geht da jetzt aber nicht um einen Bauern, der sozusagen auf Bereicherung aus ist, ne? Sondern da geht es halt um einen, der möchte, dass die Arbeit, die er tut, auch was bringt im Endeffekt.
Ja, und dabei aber auch ein bisschen sehnsüchtig darauf hofft, dass es jetzt endlich mal zum Guten kommt. Also wir haben ja schon anhand der neuesten englischen Aeneas-Übersetzung eine Folge darüber gemacht, warum Vergil so unübersetzbar ist. Das gilt hier auch.
Ja, genau. Aber was es vor allem auch tut, also diese beiden Verse, was die auch tun, sie illustrieren auch nochmal gut, dass eben auch das Perfekt verwendet werden kann, das ist eben der Punkt von Duratier, um so allgemeine Dinge auszudrücken. Und dass es eben auch tatsächlich, ja, eben in allen möglichen Kontexten auftreten kann und hier eben sogar neben einem Futur 1 steht. Obwohl man eigentlich ein Futur 2 erwarten würde, / im Stilkurs setzen müsste.
Ja, ne, weil diese Saat wird antworten, respondet, ist ein Futur 1.
Mhm.
Genau, und die Saat antwortet, die zweimal die Sonne und zweimal die Kälte sehnt sit, das ist das perfekt. Ja, und in der Tat müsste man wahrscheinlich eigentlich ein Futur 2 setzen, weil im Hauptsatz ein Futur 1 steht. Aber der Punkt ist dann halt, das ist eben die Regelmäßigkeit daran. Ne? Sobald die Saat den Zustand erreicht hat, dass sie zweimal Sonne, zweimal Kälte abbekommen hat, dann, also das ist der Zustand, der erreicht werden muss, das ist die Handlungsgrenze, die diese Saat erreichen muss.
Mhm.
Und dann ist sie bereit, um was zu tun in der Zukunft, nämlich zu antworten, dem Bauern, auf seine Wünsche. Bitte wachst jetzt endlich und bringt mir Gewinne ein, weil ich muss ja hier meine Familie ernähren, so, ne?
Ja, ja, genau.
Und deswegen ist eigentlich auch, also ja, man könnte jetzt hier ein Futur 2 setzen, aber dann wäre das irgendwie noch unmittelbarer zusammen, ne? Und eigentlich, dadurch, dass das hier getrennt ist, ist es nochmal so ein bisschen, sind es irgendwie so zwei, also natürlich zusammenhängende Handlungen, aber irgendwie ist es nochmal ein bisschen anders gewichtet, finde ich auch.
Ja, und es geht noch ein bisschen mehr in zwei Richtungen. Ne? Also das eine richtet sich halt eben auf das, was hinter einem in irgendeiner Form liegt, weil es halt abgeschlossen ist quasi. Und das andere mit dem Futur richtet es halt wieder nach vorne. Gleichzeitig hängen die beiden Sachen aber zusammen. Das heißt, das, was vergangen ist, wird irgendwie in die Zukunft gebracht und so weiter. Und dann sind wir so bei einem irgendwie zyklischen Weltbild. Und das ist ja auch was, was für die Georgiker ein ganz zentraler Gedanke ist. Ne?
Genau, genau. Weil das Futur 2 würde ja quasi ausdrücken, der Bauer hofft, dass die Saat antwortet, nachdem sie das getan hat. Also die Saat muss das noch tun und er hofft, dass sie dann antwortet. Und hier ist aber der Punkt, er hofft, dass sie antwortet, weil sie das schon getan hat.
Mhm.
Deswegen steht alles perfekt. Es ist jetzt auch nicht immer so, dass man automatisch, oh, da ist ein Futur 1 im Hauptsatz, ich muss einen Nebensatz Futur 2 setzen, ist auch nicht so, ne? Weil das ist schon passiert.
Mhm.
In dem Zeitpunkt, ne, der Bezugspunkt ist wieder der Bauer, der da steht und fleht, bitte mein Feld, bitte meine Saat, wachse.
Mhm.
Und zu diesem Zeitpunkt, zu dem er das fleht, ist das schon passiert, dieses zweimal Kälte, zweimal Hitze.
Ja, ja, genau.
Und die Antwort wird erst noch passieren. Und deswegen wäre es hier eigentlich ja sogar, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich sogar falsch, ein Futur 2 zu setzen.
Ja, so betrachtet tatsächlich. Ja, ja, voll. Genau. Hm. Also wenn man eben das wirklich über die Figur des Agricola, und das ist schon eine zentrale Perspektive für diesen Text,
ja, schon, ja.
Sich ansieht, dann ja, genau, dann ist es bestimmt so. Und dass man sagt, so, jetzt habe ich doch eigentlich diese Regel befolgt. Es muss zwei Sommer und zwei Winter und so weiter. Jetzt muss das doch bitte passieren.
Genau, und dann kann man das als genomisches Perfekt sehen, weil das halt die Regel ist, dass die Saat das braucht, um zu gedeihen. Und das passiert dann halt immer wieder, dass diese Handlungsgrenze erreicht wird, nach der dann hoffentlich was passiert. Ja. Und es wäre also komplett wild, hier ein Imperfekt zu setzen. Das würde überhaupt nicht passen.
Nein, würde es nicht. Nein, gar nicht einfach.
Und ich hoffe, der Unterschied zwischen dem, was die Könige in Karthago, die gewählt werden, ist. Also ich hoffe, da ist ein Unterschied klar geworden. Und es ist eben wirklich komplett abhängig vom Kontext und dem, was man in dem Kontext gerade aussagen möchte und um welche Handlungsgrenze es geht, wenn überhaupt.
Zwei Beispiele haben wir noch, die das auch noch ein bisschen deutlicher machen. Ich habe dann auch noch mal zu Livius geschaut. Ist ja auch ein öfter vernachlässigter, aber eigentlich immer gute Quelle für so grammatische Beispiele tatsächlich. Also ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen ein Livius-Fan. Und ich habe bei ihm gefunden im 22. Buch von 142, die wir nur so einen kleinen Teil haben.
Das ist jetzt auch übrigens wieder so ein Punkt, wo man tatsächlich, da gibt es auch mindestens einen Aufsatz, habe ich mal dazu gelesen, woher die Grammatiker ihre Beispiele nehmen, ob die mal am Anfang von dem Werk sind oder durchs ganze Werk sich durchziehen. Und was man damit aussagt, anderes Thema.
Ja, also aber gerade deswegen habe ich jetzt auch eben nicht in die ersten 10 Bücher geschaut hier, sondern dann in die Bücher ab 21, weil die eben nicht so oft angestellt werden. Und da geht es ja um den Hannibalischen Krieg und so weiter. Und da habe ich den Satz gefunden, Inde dissipati omne sunt equosque ad fugam qui poterant repetiband. Das ist irgendeine große Schlachtbeschreibung, ob es nicht vielleicht sogar Kanne ist, ich weiß nicht. Das heißt jedenfalls sowas wie, so verzogen sich alle, habe ich Dissipari hier übersetzt, so verzogen sich alle und diejenigen, die konnten, fingen ihre Pferde zur Flucht wieder ein. Und da habe ich jetzt überall das deutsche Präteritum gesetzt und die ganze Unterscheidung im Lateinischen geht verloren. Aber das sich verziehen, also dieses Dissipari, dieses schrittweise langsam verschwinden, das ist das, was im Lateinischen im Perfekt steht und das ist das, was hier als abgeschlossen betrachtet wird. Das ist die Handlung, um die es geht. Ne? Also der Kampf ist zu Ende und jetzt schauen wir uns eben an, wie dieses Schlachtfeld sich von Römern leert.
Genau. Und natürlich verlassen alle das Schlachtfeld, die können so, ne? Ja, und dann ist das Schlachtfeld, dann ist da kein Mensch mehr. Deswegen ist es Handlungsgrenze, weil sie sich tatsächlich alle verziehen. Sonst sind sie tot und liegen da tot und können sich nicht verziehen.
Genau, genau. Und also das ist das, was am Ende dieses Vorgangs steht und was wir jetzt eben so bis zu diesem Punkt vorstellen sollen. Und dann vollzieht sich die Suche nach den verlorenen Pferden, ist natürlich etwas, das sich überlappend mit diesem, wir verschwinden hier vom Schlachtfeld, vollzieht, aber eben ohne eine scharfe Abgrenzung. Und es ist auch nicht das, was der, also es liegt eben nicht im Fokus der Darstellung, sondern ist eben das, was Hintergrund, Kontext zu dem ganzen Geschehen liefert. Es ist so, trägt zur Atmosphäre bei und so weiter. Aber es ist nicht der Hauptfakt, den wir präsentiert bekommen wollen. Obwohl es auch klar ist, dass natürlich die Suche nach den Pferden auch zu einem Ende kommt, nachdem alle verschwunden sind. So, weil sie die Pferde ja verwenden, um vom Schlachtfeld zu flüchten.
Ja.
So. Also wir sind eigentlich wieder bei einer ähnlichen Situation, wie wir es bei der Beschreibung von Pompeius Kriegsvorbereitungen und so weiter hatten bei Cicero, dass wir eben die Handlungsgrenze für dieses Repetere, also für Repetebant und Potterant und so weiter, die wird eben nicht in den Handlungen selber markiert, sondern die ist eben implizit in der Handlungsgrenze, die durch das Dissipati sunt markiert wird. Das ist das Ende für das ganze Konglomerat von Handlungen.
Und dann sagt es noch was anderes aus, ne? Nebenbei, weil dieses Dissipati sunt, das ist tatsächlich das, was passiert. Das ist die Haupthandlung. Das ist der Kern von dem, was jetzt passiert. Alles, was irgendwie das Weite suchen kann, sucht es weiter. Und die können, qui potterant, ist ja die in der Lage sind. Das ist ja sowieso was jetzt nicht wirklich eine Grenze hat, weil können ist meistens einfach ein Zustand. Ne? Also so Modalverben stehen ja sowieso generell gerne im Imperfekt, weil, also bist du in der Lage, dein Pferd einzufangen? Naja, dann hast du es eingefangen, heißt es, du bist nicht mehr in der Lage, das einzufangen? Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Sondern die Fähigkeit hättest du theoretisch auch weiter. Also das heißt, das Potterant im Imperfekt ist eigentlich relativ klar. Und das Repetéband, also das Wiedereinfangen oder so Wiedersuchen oder so, die Pferde. In der Tat könnte man, also so wie du es erklärt hast, finde ich das auch richtig, dass das der Hintergrund ist, vor dem sich diese Haupthandlung des sich Verziehens vollzieht. Aber das bedeutet doch auch, dass die halt ihren Pferden hinterher rennen, die da wahrscheinlich auch irgendwie wild durch die Gegend. Nach einer Schlacht gehe ich jetzt davon aus, also ich habe es nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Pferde wahrscheinlich, also wenn sie die auch suchen müssen, dann sind die ja wahrscheinlich teilweise einfach davon. Und das bedeutet doch auch, dass sie halt versuchen, ihren Pferden hinterher zu gehen. Aber manche werden ihr Pferd auch nicht wiederkriegen, weil das auf und davon ist. Und deswegen hat das keine Handlungsgrenze.
Zumindest für manche ist das die Erklärung. Ja, ja, genau. Ja, ja, voll.
Und dann kann man das, ne, natürlich als Imperfectum de cunatu bezeichnen. Also ein Versuch, imperfektes Versuch ist. Die versuchen, ihre Pferde wiederzukriegen. Und das ist auch gemeint. Aber dass sie es nur versuchen und nicht jedem gesagt ist, dass er sein Pferd auch wiederkriegt, das steckt in dem Imperfekt halt drin, weil das keine Handlungsgrenze hat.
Genau.
Und wenn das Pferd weg ist, dann werden sie es schon irgendwie trotzdem vom Schlachtfeld wegschaffen. Deswegen ist die Partyshund auf jeden Fall imperfekt, aber halt vielleicht nicht zu Pferd.
Ja, genau so.
Und das ist wieder genau der Punkt, mit dem betont es eine Handlungsgrenze. Also ist diese Handlungsgrenze essentiell und unbedingt vorhanden, dann muss ein Perfekt. Und wenn die nicht essentiell ist, zum Beispiel, weil es nicht wichtig ist oder weil sie es vielleicht auch nur versucht haben und nicht geschafft haben oder weil es nicht alle geschafft haben. Und ja, Imperfectum Deconatu, bla blub. Aber sobald die Handlungsgrenze nicht essentiell wichtig betont werden soll, Imperfekt.
Also ja, das war das, was bei Livius steht. Und dann habe ich noch, konnte es nicht lassen, auch zu Lucan zu schauen.
Na klar.
Ist tatsächlich dort gar nicht so einfach, so ein Nebeneinander von Perfekt und Imperfekt, danach habe ich nämlich gesucht, da was zu finden.
Es war generell relativ schwierig, da vor allem, weil irgendwo kriegst du halt doch immer ein Konjunktiv rein, ne? Also Profikiskerer und so, das ist halt.
Ja, ja, das ist natürlich, also der Konjunktiv ist natürlich sehr viel beliebter in den vor allem temporalen Nebensätzen und so. Aber habe da was gefunden bei Lucan im 7. Buch. Das ist die Beschreibung, wie Pompeius quasi auf das Schlachtgeschehen bei Pharsalos blickt, zu einem Zeitpunkt, wo die Schlacht quasi eigentlich schon entschieden ist. Und dort heißt, stetet agere campi eminus und omnes barsas per Thessala rura aspiceret clades quae bellobstante latebant. Und das heißt sowas wie, er stand auf einer Erhöhung auf dem Schlachtfeld, von wo aus er aus unmittelbarer Nähe die Niederlage verteilt über die Fläche Thessaliens betrachten konnte. Eine Niederlage, die noch, weil der Krieg im Weg stand, unsichtbar war. Was natürlich schon witzig ist, weil wie kann er was betrachten, was unsichtbar ist?
Willkommen bei Lucan.
Das ist halt wirklich irgendwie so Peak Lucan. Also das 7. Buch ist ja auch der irgendwie narrative, einer der narrativen Höhepunkte des Textes. Und der Punkt ist natürlich hier, er steht auf einer Erhöhung, von wo aus er das Kriegsgeschehen betrachten kann. Dass es eine Niederlage ist, ist etwas, was Pompeius zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß. Der Erzähler aber schon. Und das dringt dann hier in diese Darstellung natürlich ein. Aber die entscheidende Frage ist eben hier, warum. Also es sind sehr viele, generell viele Perspektiven in diesem Satz eingebaut irgendwo. Unterschiedliche Bezugspunkte, unterschiedlicher Wissensstand. Übrigens, dass da jetzt Aspiceret, also Aspekt und so weiter, dass das da jetzt drin steht, ist tatsächlich Zufall.
Das ist wieder ein CTF-Thema, das ignorieren wir hier. Das betrachten wir hier nicht, Aspiceret.
Betrachten wir hier nicht, genau. Aber was natürlich der Gegensatz ist, der interessant ist, ist, warum hier einmal stetit steht und einmal latebant. Also stetit stand, ne, also das ist das, was Pompeius tut. Und das latebant, also das Subjekt dazu ist clades im Plural, die Niederlagen, also natürlich die einzelnen Niederlagen der Soldaten von Pompeius im Zweikampf, aber auch die Gesamtniederlage natürlich. Deswegen der Plural und daneben latebant, sie waren verborgen.
Bevor du das erklärst, eine Randnotiz dazu noch. Ich kann mich nicht dran erinnern, Latere mal im Perfekt gesehen zu haben. Das ist ja auch wieder so ein Zustandsverb, verborgen sein. Aber die Frage ist ja nicht so sehr, warum steht dieses Verb hier im Imperfekt und nicht im Perfekt, sondern man hätte ja auch ein anderes Verb im Perfekt nehmen können. Ne?
Ja, natürlich, genau.
Deswegen ist das kein Argument, wollte ich nur sagen.
Genau, ja. Und man könnte jetzt natürlich sagen, so, also eben stetet, stare, ne, das ist ja auch ein. Das
ist was Punktuelles.
Man kann sagen, es ist was Punktuelles, weil stare und so weiter. Man kann aber auch sagen, stare, es drückt auch eine Dauer aus oder sowas. Könnte man auch auf die Idee kommen, dass es im Imperfekt steht. Es steht jetzt aber im Perfekt. Heißt das dann, dass damit betont werden soll, dass es irgendwann nicht mehr tut? Ja, aber nicht in dem Zusammenhang, dass, weiß ich nicht was, er dann irgendwie von dort vertrieben wird oder so, vielleicht. Der Punkt ist einfach nur, dass dieser Moment, wo Pompeius auf diesem Hügel, diesem Acker steht und darunter blickt oder über das Schlachtfeld blickt, das ist jetzt sozusagen der entscheidende Erzählmoment, um den es jetzt geht. Der wird irgendwann zu Ende gehen und dann kommt der nächste Erzählmoment. Und das ist auch so stelle ich mir auch vor, warum das Perfekt als Erzählzeit funktioniert. Na, weil immer einzelne Handlungen als Ganzes in den Blick genommen werden und danach kommt die nächste Handlung, danach kommt die nächste Handlung. So. Und insofern ist das die Haupthandlung, wenn man so will.
Und wie lange die dann dauert, ist dafür komplett irrelevant. Deswegen muss man sie auch nicht punktuell benennen, genau.
Genau. Und das Lateband, also das Verborgensein, ist natürlich in typisch lukanischer Art an der Stelle jetzt eigentlich nicht verborgen, weil wir wissen ja schon, dass es eine Niederlage sein wird, aber für Pompeius ist sie noch verborgen, bello obstante, also ganz wörtlich, weil der Krieg im Weg war, was natürlich auch unterschiedliche Dinge heißen kann, weil für Pompeius ist halt so, okay, das Schlachtgeschehen ist noch so unübersichtlich, deswegen ist mir noch nicht klar, dass ich eigentlich verloren habe. Es kann natürlich für Lucan auch heißen, so der Krieg dauert halt jetzt noch an und er ist halt dann irgendwann, also der Kampf dauert halt jetzt noch an. Erst wenn der Kampf nicht mehr andauert, ist auch klar, also sind wir an dem Punkt, wo die Niederlage, die ich jetzt schon als solche bezeichnet habe, auch tatsächlich eingetreten ist. Das ist die Freude, wenn man Dukan liest, aber der Grund für das Tempus ist, dass für Pompeius an der Stelle diese Niederlage noch nicht einsichtlich ist. Und deswegen ist sie für ihn noch unsichtbar. Genau. Und dass das eben dann irgendwann anders sein wird, wissen wir, weiß die Erzählstimme, weiß Pompeius aber an der Stelle noch nicht und ist eben in diesem Moment, in dieser Szene, nicht der Fokus.
Und was die Handlung uns hier sagt, also was die Erzählstimme uns hier sagt, ist, okay, er steht da jetzt und guckt sich das an und sieht es nicht, also versteht es nicht, was da eigentlich passiert. Und irgendwann Und der wird es wahrscheinlich auch vom bloßen Angucken nicht verstehen.
Ja, genau.
Und wir warten jetzt drauf, weil wir es schon wissen, wann das Klick macht bei ihm.
Mhm.
Das ist jetzt das, was unser nächster Handlungsschritt dann irgendwann sein wird. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, während er da oben steht und da mit großen Augen auf die Schlacht guckt.
Ja, genau. Also ja, das zeigt eben auch ganz gut so, es kann manchmal so sein, dass die Handlung, also dass die Handlung, die im Perfekt steht, auch die Handlung, die im Imperfekt steht, in irgendeiner Form begrenzt. Es muss aber nicht so sein. Ne? Also auch das ist wieder eine Kontextgeschichte.
Ja, und das ist genau das, was das Imperfekt halt kann, ne? Es kann auch mal irgendwie, die Handlung kann dann schon auch vorbei sein, aber das ist halt nicht the point. Und hier ist es ja in der Tat genau der Punkt, dass das nicht vorbei ist, während er da steht, sondern genau. Und diese ganzen Sachen wie dieses Iterative und Konative und nicht abgeschlossen und so weiter, das ergibt sich alles aus dem Aspekt, dass es eben keinen abgeschlossenen Aspekt hat.
Ja.
Das war ein hoffentlich nachvollziehbarer Versuch, Tempus und Aspekt im Lateinischen zu erklären. Wie gesagt, ihr könnt es auch alles noch mal nachlesen, was, glaube ich, für Grammatikthemen dann am Ende doch besser ist, es schriftlich zu haben. Genau, wenn ihr euch irgendwas mitnehmt aus der Folge, vielleicht auch für die Klausuren. Erstmal, dann 3 Stufen, 2 Aspekte. Aspekt ist im Perfektstamm. Und das, wenn ich den Perfektstamm verwende, dann ist mir die Handlungsgrenze wichtig.
Ja, genau.
Und wenn ich den Perfektstamm nicht verwende, dann ist die Handlungsgrenze nicht wichtig. Die kann da irgendwo auch sein, aber dann ist sie nicht wichtig. Und manchmal ist es sogar der Punkt, dass sie da nicht ist. Aber das ergibt sich alles aus dem Kontext. Alles, was die ohne Handlungsgrenze bedeuten können, ergibt sich aus dem Kontext. Und Stufe 1 ist Präsens und Perfekt, bezieht sich auf jede beliebige Zeit. Und was ich genau sagen möchte, ergibt sich aus dem Kontext. Dann Imperfekt und Plusquamperfekt, das ist das nicht aktuelle, meistens vergangene. Und dann Futur 1 und Futur 2, das ist das zu erwartende. Und daraus ergibt sich eigentlich der ganze Tempusgebrauch, dann auch in den anderen Modi, vom Lateinischen. Und das, wenn man dieses 2x3-System sich abspeichert, dann hat man auch alle möglichen anderen Dinge, auch die CT, eigentlich halbwegs im Griff. Das halte ich wirklich für die absolute Basis von allem, was mit passiert. Mit Verbalformen. Und der Entscheidung, wann ich welche setze im Lateinischen.
Also es kann natürlich jetzt sein, dass ihr sagt, das ist jetzt genauso verwirrend wie die andere Geschichte. Es ist,
fair enough.
Kann durchaus sein. Wir glauben halt, das ist das schlüssigere Modell und es ist, glaube ich, auch das Modell, das dann den Zugang zu unserem nächsten Thema eben, zum Thema Konjunktiv, auch nochmal ein bisschen deutlicher macht und vor allem auch einfach besser zusammenführt. Dass die Sachen, sie hängen halt zusammen, inhaltlich und gedanklich.
Genau. Und eben auch dann CT und alles Weitere, was dann noch folgt. Temporalsätze, alles. Alles hängt eigentlich an diesem 3x2-Schema. Und macht euch mal den Spaß, wenn ihr so einen Satz habt und fragt euch mal, was würde es denn bedeuten, wenn ich hier statt Perfekt Imperfekt setze oder das andere? Was würde denn das verschieben? Weil so habe ich dann auch angefangen, darüber nachzudenken, so, weil ich habe das auch irgendwie gelesen bei Turatier und dachte, das ist jetzt aber jetzt nicht gerade anfängerfreundlich. Also Turatier ist ja generell, wenn man nicht Linguistik-Hintergrund hat, anspruchsvoll zu lesen, sagen wir es mal so. Hat uns auch beim Übersetzen einiges an Kopfschmerzen bereitet.
Mhm.
Aber die Frage, die ich mir dann immer zunehmend gestellt habe, ist, okay, aber wenn ich jetzt das Verb mal austausche, was shiftete dann in der Bedeutung? Also warum steht denn da das andere nicht? Was würde das denn bedeuten? Und das finde ich dann schon immer, also das haben wir jetzt hier ja auch versucht so ein bisschen zu machen, ne, bei unseren Beispielbesprechungen. Und je mehr man das macht, desto besseres Gefühl, finde ich, bekommt man dann auch dafür. Ach so, nee, aber das wäre wirklich schief, da jetzt ein Imperfekt zu setzen. Warum ist es schief? Ach so.
Mhm.
Und so kann man vielleicht versuchen, ein bisschen, ne, also wie gesagt, wir machen es auch nach Gefühl, ne? Aber wenn wir es erklären müssen, dann finden wir das schlüssiger als punktuell durativ. Ne? Punktuell durativ ist jetzt nicht falsch in dem Sinne, aber es ist oft nicht intuitiv. Und Handlungsgrenze, wichtig oder nicht, finde ich intuitiv.
Ja, und genau, das punktuelle und durativ ist halt oft einfach in den Vorstellungen, die es vermittelt, einfach ein bisschen zu, ja, zu weit entfernt von dem, was man irgendwie gut festmachen kann. Und das ist ein bisschen eleganter mit dem Thema Handlungsgrenze auf jeden Fall. Und ich glaube, das Thema Gefühl, also ich meine, wir haben es ja vorhin, du hast es ja auch erwähnt, mit dem Thema slawische Sprachen und so weiter. Also das ist halt, also Aspekt und die Art und Weise, wie Verbalhandlungen in bestimmten Zusammenhängen betrachtet werden, ist etwas, das ganz, ganz tief in die Sprachverwendung eingegraben ist. Also da, das kann man herausarbeiten, man kann das dann als Instrument verwenden, man kann es gut für die Analyse verwenden, man kann sich damit erklären, warum an bestimmten Stellen irgendwas steht. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass man es aktiv verwendet, heißt das dann umgekehrt natürlich nicht, dass man damit dann ein Rezept gefunden hat, wie es immer sein muss, sondern man hat bestimmt bessere Ansätze, als man sie hätte, wenn man das Instrumentarium nicht hätte, auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, nicht jemals wieder überrascht werden kann, wenn Cicero an irgendeiner Stelle plötzlich doch ein Imperfekt setzt. Also das passiert mir jedes Mal.
Das passiert mir auch. So ist nicht, ne? Also gerade wenn man es selber aktiv nutzen muss, ist ja, dann klar, ich muss auch hin und wieder drüber nachdenken, aber setze ich da jetzt nicht doch lieber das andere Tempo, ne? Das ist ja ganz normal. Und das zeigt ja auch etwas, das, was wir ja auch immer, was uns ja immer sehr wichtig ist, dass, also Grammatik, ne, ist nicht die Sprache. Bin ich ja auch immer gerne, habe ich ja von einem Kollegen mir mal geklaut. Grammatik ist nicht die Sprache, sondern Grammatik soll uns helfen, die Sprache zu verstehen. Es ist ein Modell, was uns helfen soll, die Sprache zu verstehen. Aber es ist nicht die Sprache. Die Sprache kann dann immer noch sonst was machen, so, ne? Und Grammatik soll helfen zu verstehen. Und wenn dieses punktuell durativ kann man zwar auch verwenden, dann kann man das so lange verbiegen, bis 10 Jahre auch als punktuell betrachtet werden. Meinetwegen, wenn euch das hilft, good for you, super, habe ich gar nichts gegen. Aber ich fand das nicht hilfreich, diese Betrachtung. No pun intended. Und Aspekt fand ich hilfreich. Das fand ich das bessere Modell, um das, was ich im Lateinischen sehe, zu beschreiben. Deswegen haben wir diese Folge gemacht. Und wenn ihr das anders seht, ist, was auch immer euch hilft, ist das Richtige.
Ja, genau. Und wenn ihr auch nochmal ganz andere Meinungen vertretet oder wenn ihr ganz andere Ideen dazu noch gehört habt, dann interessieren wir uns natürlich dafür. Auch das könnt ihr uns immer gerne schreiben an unklassisch@proton.me. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet, rezensiert, weiterempfehlt, unterstützt auf PayPal oder Steady, wenn euch gefällt, was wir machen und wie wir es tun. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr auch bei den nächsten Folgen dabei sein werdet. Ich danke dir, Jana, für das wie immer schöne und lehrreiche Gespräch.
Ja, danke dir.
Euch nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.